ist, lass dich nicht versklaven. Also lass dich nicht von deinen Gefühlen gefangen nehmen. Wir sollen frei sein. Wir sind zur Freiheit der Kinder Gottes berufen. So lass dich nicht versklaven, was es auch immer ist. Zuerst einmal, ich lade euch ein zu den nächsten Veranstaltungen. Morgen früh um 10 Uhr. Wann und wo begegnet man Gott? Was ist die Adresse, wo man Gott treffen kann? Unter der Brücke, im Wald, am Tegeler See? Oder wo? Oder auf dem Balkon? Wo kannst du Gott treffen? Das wird das Thema sein. Ja, manche sagen dann überall. Aber es ist nicht immer überall, an diesem Ort. In der Bibel heißt es, ich habe einen Ort erwählt und dort will ich begegnen. Dort sollt ihr eure Sorgen bringen, dort sollt ihr euren Kummer bringen. Und Menschen haben dann den Brief, den da jemand geschrieben hat, lesen lassen und Gott hat wunderbar beantwortet. Gott hat schon seine Plätze. So, du musst deinen Altar irgendwo haben. Und wo ist dein Altar? Wo begegnet Gott dir? So. Aber heute lass dich nicht versklaven. Der Teufel versucht uns immer wieder irgendwie in eine Falle zu legen, uns in die Falle zu locken, uns Fettnäpfchen. Und wir sind so, ja, mit Speck fängt man Mäuse. Und dann sind wir schon irgendwo mittendrin und gar nicht gemerkt, dass wir schon reingefallen sind. Also lass dich nicht versklaven, so abhängig werden. Also um das geht es mir, egal was es ist. Satan ist ein Spezialist, um Menschen abhängig zu machen. Du gibst einen kleinen Finger, du hast nicht Nein gesagt, gestern haben wir vom Nein-Sagen gehört und so weiter. Und du warst einverstanden, du hast mitgemacht und jetzt bist du mittendrin. Und der Teufel arbeitet immer mit System. Also seine Taktik sind Systemsklaven. Die brauchen immer ein System, die brauchen immer Regeln, die brauchen immer eine Methode, die brauchen immer Prinzipien, die brauchen immer Grundsätze, die brauchen immer jemanden, der oben befiehlt und dann folgt man. Führer befiehlt, wir folgen dir. Der Teufel also bildet immer Systemsklaven. Lass dich nicht versklaven. Und du musst sehr aufpassen, dass du nicht in ein System reinkommst. Auch fromme Systeme sind nicht biblisch. Fromme Systeme, also du bist da in einer Gewohnheit drin, in einem Ritual, in einem Rhythmus drin. Aus Gewohnheit verlieren wir den Heiland. So hat Maria und Josef den Herrn Jesus verloren, als er 12 Jahre alt war. Wir brauchen immer als Menschen ein System, um zu funktionieren. Leider ist es so, wir brauchen das und wenn da kein System ist, weißt du, dann kommt man nicht zurecht. Dann kommen die Leute und sagen, da stimmt was nicht. Und gerade, wenn die Leute denken, es stimmt was nicht, dann stimmt es. Das ist ja gerade das Verrückte an der ganzen Geschichte. Die Leute brauchen immer ein System, um zu überleben, dass jemand für sie sorgt, wenn sie das nicht mehr weiter können. Wir haben seit 1960 ein Wort in unserem Duden, Sachzwänge. Also früher haben Menschen einen gezwungen, mach das, mach das, mach das. Aber jetzt, dass plötzlich Sachen einen zwingen. Plötzlich fällt der Strom aus. Stell mal vor, Strom würde ausfallen. Dann kannst du nicht mal mehr auf die Toilette gehen. Kannst dich nicht mehr duschen, weil die Pumpe nicht mehr funktioniert. So, und dann ist der Gefrierschrank kaputt und Kühlschrank kaputt, dann kannst du nicht, ja, da geht alles durcheinander. Nur einmal Stromausfall, so Blackout. Und wie schnell kann das passieren? Schließlich in unserer Zeit. Bis jetzt hat es geklappt, Gott sei Dank. Aber es könnte ganz schnell passieren, dass durch irgendwelche Anschläge Strom ausfällt und dann sitzen wir alle im Dunkeln. Kein Licht, kein Aufzug, bleibst du irgendwo stecken. Kann alles passieren, kann es nicht operiert werden. Sachzwänge, ein modernes Wort. Es gibt aber auch andere Sklaven- und Knechtschaftszustände. Ich denke nur so die inneren und äußeren Knechtschaft wie Trägheit, wie Faulheit, wie Ängste, das kann einen versklaven. Ich habe Angst. Ich fürchte mich. Und wie viele Menschen fürchten sich? Dabei verdienen die Versicherungen an diesen Ängsten sehr gut. Dann gibt es die geistliche Sklaverei. Man kann Sklave sein ohne Ketten. Du brauchst keine Ketten. Einfach gebunden an Tradition, an Formen. Wenn es nicht so abläuft, war der Herr nicht da. Oder wie gesagt, wir haben auch christliche, pfingstliche, charismatische Rituale. Verstehst du, wenn nicht in Zungen gesungen wurde oder wenn das und jenes nicht war, war der Herr nicht da. Aber der Herr ist immer da. Wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen, ist er mitten unter ihnen. Dann gibt es Sklaven durch Unterwürfigkeit. Von wem man überwunden worden ist, der Sklave ist man. Also wer das Sagen über dich hat, gibt es Sklaverei des Aberglaubens und Okkultismus und Spiritismus, der Esoterik. Da gibt es also massenweise diese Sklaverei. Vor allem, wenn Menschen unwissend sind, das bringt die Menschen in Sklaverei und Abhängigkeit. Abhängig von Medikamente, das ist auch Sklaverei. Die Götter in Weiß, was der Doktor oder der Professor sagt, das ist A und A und Amen. Verstehst du? Also die bestimmen, weil ich aufstehe, was ich mache und so weiter. Menschen werden Sklaven von Einrichtungen, was auch immer ist. Und dann Johannes 8, Vers 34, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Also Sklaverei der Sünde, der Rebellion gegen Gott, der Zielverfehlung. Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Wer also sich an etwas gewöhnt und nicht mehr lassen kann. Weißt du, Essen ist keine Sünde, aber Saufen und Fressen ist eine Sünde. Und vieles andere mehr. Also, weißt du, die Israeliten waren gewöhnt, Ziegel zu produzieren. Sie waren Sklaven der Ägypter. Einfach, ich muss und dann, sie waren Sklaven vom Knoblauch zum Beispiel. Sie haben sich nach ihrem Knoblauch gesehnt. Dort in der Wüste. Ja, Herr, immer nur Manna, 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 morgens Manna, mittags Manna, abends Manna. Wir brauchen auch Knoblauch mal und Kümmel und Fisch und dann der Herr hat nachher Fleisch geschickt. Aber die litten nicht unter Ernährung. Gott war also gut versorgt, aber du siehst ja. Und weißt du, wenn du nur gewöhnt bist, mit Ziegeln zu arbeiten und Ziegel zu produzieren, zum Maurer oder auf dem Bau gearbeitet hast, die ganze Zeit, jetzt musst du plötzlich mit Riesen kämpfen. Und das wussten sie, die armen Israeliten. Plötzlich haben sie Riesen vor sich gehabt. Und plötzlich lief nichts mehr ohne der Gnade Gottes. Und der Herr hat gesagt, das Land Israel wird anders sein als Ägypten. Da ist nichts geregelt. Da seid ihr vom Segen von oben, den Früh- und Spätregen abhängig. Weißt du, Sklaverei. Werde kein Sklave. Darum hat Gott Israel in die Wüste hinausgeführt, um damit sie Mut fassen und stark werden und damit sie Selbstbewusstsein entwickeln, damit sie Glauben entwickeln und damit die alte Mannschaft stirbt, die aus Ägypten kam, die nur alles geregelt, geordnet haben wollte, Traditionen brauchten und so weiter, alle da ihre Kanäle und die konnten genau nach dem Kalender gucken, wann kommt jetzt die Flut und wann können wir aussehen, wann können wir ernten. Weißt du, bei Gott ist ganz was anders. In der Heiligen Schrift heißt es, wir haben nicht einen knechtischen, sklavischen Geist empfangen. Der Heilige Geist knechtet niemand von uns. Gott kann uns befreien von diesem sklavischen Geist. Und in unserer Welt ist der Gang und Gebe ganz normal. Die ganze Gesellschaft ist eigentlich versklavt, wenn du ganz ehrlich bist. Wenn du ganz ehrlich bist, wir sind versklavt. Wir gehen nur nach den Lichtern, drei Lichter regeln den Verkehr. Wir gehen nur nach Regeln. Wir brauchen für alles eine Regel. Also, Geist der Knechtschaft oder der Geist der Kindschaft. Diese zwei Sachen bestimmen unser Leben. Entweder sind wir Kinder Gottes oder Knechte dieser Welt. Was es auch immer heißt. Juden, Christen, also Katholiken, Protestanten und Charismatik und so weiter und Moslems sind Diener Gottes, aber nicht Kinder Gottes. Also alle religiösen Menschen sind Diener Gottes, aber sie sind keine Kinder Gottes. Kinder Gottes, die sind frei. Kinder Gottes sind nicht Sklaven und Knechte. Sie erfüllen nicht irgendwelche kultische Rituale, Zeremonien. Nein, sie sind Kinder. Und Kinder benehmen sich total anders als Knechte und Diener. Und Gott will keine Sklaven haben, Gott will Kinder haben. Sklaven, das sind alle die religiösen Menschen. Ich muss meine Pflicht erfüllen. Also, uns können die Pflichten so vereinnahmen, dass wir gar keine Zeit mehr für Gott haben. Für gar nichts. Und diese ganzen religiösen Sklaven, die müssen in die Kirche gehen. Die müssen beten. Die müssen Bibel lesen. Die müssen glauben. Die müssen, weißt du? Und das ist furchtbar, wenn du etwas musst, wenn du nicht von Herzen tun kannst und darfst. Und der Glaube muss aus dem Herzen entspringen und nicht aus irgendwelchen Pflichtübungen. Ich muss. Weißt du, es ist so schön, seitdem ich Christ bin, ich muss dieses alles nicht tun. Ich tue das aus Freude und ich vermisse, wenn ich das nicht tun darf. Da fehlt in meinem Leben irgendwas, etwas Entscheidendes. Jeder, der nur der Religion dient, der ist ein Sklave. Der nur einer Gemeinde dient, ist ein Sklave. Da wartet schon, wann ist Feierabend, wann sagt er Amen in der Kirche. Ja, das ist, weißt du, weil Sklave, die Knechtschaft und der Dienst, das ist belastend. Wir sind Kinder Gottes. Und eigentlich bei den Kindern Gottes, wenn wir im Hause Gottes sind, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser wie tausend, da kann es gar nicht lang genug sein. Was? Der hört jetzt schon auf? Verstehst du? Also wenn eine gute Atmosphäre ist, wenn eine Stimmung da ist, das kann gar nicht lang genug sein. So Fest oder Feier. Was? Die packen schon ein. Der Mensch sehnt sich nach Erlösung. Und die ganze Schöpfung sehnt sich nach Erlösung der Kinder Gottes. Aber was der religiöse Mensch hat und sieht, sind nur Gesetze. Also lasst uns aufstehen, lasst uns sitzen, lasst uns Hände hochheben, lasst uns in die Hände klatschen, lasst uns jetzt hören auf das Wort des Herrn und dergleichen. Das sind alles nur Regeln und Gesetze. Wir sollten einfach so spontan sein, voller Leben. Wenn ihr zusammenkommt, jeder soll etwas haben. Weißt du, das ist also die Fülle des Heiligen Geistes, da sprudelt man, da kann man alles gar nicht unter Mann bringen. Oder zu dem Mann. So, der religiöse Mensch, der braucht immer Vorschriften. Ja, wann geht's weiter? Und schaue Israel an, in Sinai, Gott hat sie rausgeführt und dann haben sie als erstes das Gesetz bekommen. Du sollst nicht, du darfst nicht, du kannst nicht, das ist verboten. Und das sind arme Menschen, die immer nur nach Gesetz leben. Weißt du, der Mensch, der unter Gott steht, der sündigt nicht. Der hat gar keine Lust zum Sündigen, gar kein Bedürfnis zum Sündigen. Also, aber der religiöse Mensch braucht einen Katalog, wie verhalte ich mich? Zu mir kam mal eine Schwester in Stuttgart, als sie ganz jung anfing zu predigen, sagte, gibt es nicht so eine Regel, so einen Katechismus, auch für uns Gläubige, so dass ich weiß, was ich tun und was ich nicht tun darf und wie ich das Amt stellen soll und wie und so weiter. Nein, eigentlich, wir haben das Gesetz des Geistes in unserem Herzen geschrieben. Wir brauchen das alles gar nicht. Wenn du den Heiligen Geist hast, weißt du, wie du dich benehmen sollst in der Gemeinde Gottes. Und wie du dich benehmen sollst in der Gemeinschaft draußen in der Welt, wie du dich benehmen sollst, allein wenn du vor Gott stehst, was du sagen sollst und wie du beten sollst. Guck mal, all die religiösen Menschen, ob sie jetzt Juden sind oder Moslems, weißt du, die brauchen immer Vorschriften. Du musst 5-mal am Tag das gleiche Gebet sprechen. Niederfallen, aufstehen, die gleiche Richtung, zuerst mal und so weiter. Das sind nur Vorschriften. Der religiöse Mensch lebt regelrecht nur von Vorschriften. Ist verpflichtet, die Gesetze peinlichst genau einzuhalten, gewisse Rituale aus 2 verschiedenen Kochgeschirr zu essen und so weiter. Da darfst du nicht kochen, wenn da Milch gekocht worden ist und Fleisch gekocht ist. Das ist ja Sünde. Aber Römer 8, 21, wir haben keinen knechtischen Geist empfangen. Unser Heiliger Geist, den Gott uns gegeben hat, ist nicht ein Geist, der uns versklavt. Wir müssen nicht Regeln einhalten, wir halten sie peinlichst genau, aber durch den Heiligen Geist. Das haben wir im Herzen drin. Also lass dich nicht versklaven, ist meine Botschaft. Auch nicht von wunderbaren biblischen Grundsätzen. Mach das, mach das, mach das. Weißt du, der Teufel kommt, schau Jesus an, der kommt, spricht zu den Steinen, dass sie Brot werden. Der versucht auch zu kommandieren. Wenn du den Heiligen Geist hast, niemand darf und kann dich kommandieren. Hast du es gehört? Nur der Herr hat das letzte Wort, das Kommando in deinem Leben und sonst niemand. Natürlich, das ist zu viel für manche. Wie lebt man denn überhaupt? Aber das ist genau die Führung und die Leitung. Denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Und nicht irgendwelche Gesetze und Dogmen. Der Teufel und die Welt will uns nur laufend versklaven, will uns abhängig machen. Und wenn du tust das, dann passiert das. Verstehst du, wenn du mit dem Herrn lebst, passiert total was ganz anderes und umschön. Wenn du nichts tust, passiert manchmal ganz viel und viel mehr. Und der Teufel will uns eigentlich als Gefangene behandeln. Als Sklaven, das ist so seine Taktik. Und der Teufel arbeitet grundsätzlich mit Vorschriften. Pass auf, wenn jemand zu dir kommt und mit Vorschriften zu dir kommt. Also kein Schweinefleisch essen, nicht rauchen, nicht trinken, kein Kino, keinen Film angucken, gar nichts. Weißt du, meine Bibel sagt, mir ist alles erlaubt, aber es frommt nicht alles. Du siehst also, wir haben die Freiheit der Kinder Gottes, ich kann alles. Aber ich muss nicht alles. Ich brauche nicht alles. Aber ich kann alles und dann ich fall nicht in Ohnmacht, wenn ich das und jenes tue, was vielleicht für den einen Sünde ist. Als der Teufel, als gefallener Engel, versuchte Dienst nach Vorschrift zu machen. Und deshalb kommt er mit Vorschriften, weil seine Taktik ist, weil ja, der hat mal Gott nicht gehorcht, du weißt ja sein Fall. Und deshalb versucht er immer nur Dienst nach Vorschrift. Und deshalb kommt er mit Vorschriften in unserem Leben und versucht, da kommen Kleidungsvorschriften, heute nicht mehr so schlimm wie früher, also ich weiß früher noch, als ich zu der Gemeinde kam, also die Schwestern sollten der Rocklänge so sein, der Knoten musste so sein und was weiß ich, die Ärmel mussten so sein. Also das war furchtbar. Da hat man ja Predigten gehört, die haben nicht über den Heiligen gesprochen, sondern über Kleiderregeln oder über die Garderobe. Und keinen Schmuck tragen und dergleichen. Aber die Leute haben nicht gelesen, was in der Bibel über den Schmuck steht. Und da steht unheimlich viel über Schmuck. Die heiligen Frauen, die sollen sich schmücken, wie die Frauen früher. Und das Sarah erwähnt. Und die Sarah hat sogar einen Nasenring gehabt. Also das hat sie vererbt an die Rebekka. Also das in dieser Auflistung an Schmuck. Verstehst? Aber kein Schmuck. Weißt du, das sind früher also die Vorschriften gewesen. Heute hat man andere Vorschriften. Wenn du, und fast gar keine. Das ist genauso schlimm. genauso stimmen. Aber Satan versucht, mit Kultur und Zivilisation zu arbeiten, versucht mit Rituale, mit frommen Empfehlungen, mit kluger menschlicher Weisheit, so und so, mit Dogmen, mit Traditionen, mit der Öffentlichkeit, mit Medien, mit Gedankenkontrolle. Oder versucht, die Meinung zu beherrschen, Meinungsbildung. Das ist also, wie der Teufel heute arbeitet. Oder versucht, die Einstellung dir einzusuggerieren oder jene Einstellung einzureden. Versucht, dich passiv zu machen oder super aktiv. Auf was kommt es bei Gott wirklich an? Nicht deine Aktionen, sondern auf die Liebe. Du tust je länger, je mehr, aber ich habe was gegen dich, weil du die erste Liebe verlässt. Und die erste Liebe zählt bei Gott. Also du siehst, der Teufel versucht uns mit Vorschriften und Regeln irgendwie vom Dienst nach Vorschrift, irgendwie vom Herrn wegzubringen. Er will zwar äußerlich, er tut es wenigstens so und sagt es so, ich will dir dein Leben erleichtern. Weißt du, das macht dich klug, das macht dich schlau. Eva, prima, nimm das. Er spielt uns bei uns immer wieder den Anwalt, also als der Berater, der sagt jetzt, wenn du das wüsstest, hör nicht auf den Teufel. Weißt du, wie unterscheide ich Gott und den Heiligen Geist und den Satan? Wie unterscheide ich das? Das ist ganz arg wichtig. Deshalb habe ich auch gestern gesagt, es ist so wichtig, die Gabe der Geisterunterscheidung zu haben. Das ist ein Teil des Heiligen Geistes, ein Wirken des Heiligen Geistes. Was können wir gegen die Versklavung tun, was so heute ist? Weißt du, so Meinungsbildung. Du hörst, überall sprechen sie das Gleiche. Die Öffentlichkeit, Zeitung schreibt es, Fernseher sagt es, der Pastor sagt es. Also, aber du weißt es, das ist nicht richtig. Wie schwimme ich gegen den Strom? Tote Fische werden getrieben. Aber lebendige Fische, die können, wie Lachse, die können gegen den Strom schwimmen. Und wie? Und wie? Es gibt eine kleine Elite, die versucht, die Menschheit zu beherrschen, das sind so die Priester oder die Funktionäre, die Banken oder die Konzerne oder die Politiker, die versuchen das rauszugeben, oder die Meinungsmacher, die Fernsehleute, die versuchen einfach, das ist in. Aber wir dürfen uns nicht nach der Mode richten. Mode kann auch einen versklaven. Weißt du, was gerade in ist? Vielleicht ist gerade in, Hände hochzuhalten, verstehst du, und Gott will vielleicht ganz was anderes, auf die Knie zu gehen. Lass uns der Halben beuge ich meine Knie, schreibt der Apostel Paulus. Wir müssen also nach dem Heiligen Geist gehen, was ist gerade in. Und nicht, was die Medien uns zeigen oder die Masse uns bewusst macht. Und dann ist noch ein Teil Kontrollgeist. Weißt du, in der Gemeinde, in der christlichen Kirche oder so, oder im Volk Gottes gibt es so viele Kontrolleure. Die Kontrolliere, hast du schon deine Hausarbeiten gemacht? Hast du schon heute deine Andacht gemacht? Hast du heute schon ein Zeugnis gegeben? Hast du heute schon eine Seele zum Herrn geführt? Weißt du, wir kommen unterm Zwang. Weißt du, auch so Seelengewinner. Ich weiß, also ich war zeitlang in einer Bewegung, in einer Gemeinde, also es ging nur Evangelisation. Wir müssen jeden Tag wenigstens eine Seele für den Herrn gewinnen. Aber es ist auch Leistungszwang. Und Gott will keinen Leistungszwang. Das ist auch Sklaverei, dass ich etwas leiste oder etwas tue oder Heiligung nachjage, dass ich besonders fromm dastehe. Heiligung kann auch ein Zwang sein und einen Menschen versklaven, dass ich mich selbst kastei und quäle. Was können wir gegen Versklavung tun? Wir stecken zum Beispiel wirtschaftlich in eine Rezession, nur als Beispiel, und das Ende ist nicht abzusehen. Ich weiß nicht, wie es da wirtschaftlich weitergehen wird. Jetzt ist Spanien, dann kommt Italien, demnächst vielleicht Frankreich und Holland als nächstes und so weiter. Was sollen wir tun? Und ich denke, Versklavung ist, dass wir nicht abhängig werden von Banken, nicht abhängig werden von der Wirtschaft, nicht abhängig werden von, was die da in Brüssel machen oder sonst irgendwo. Wir müssen lernen, auf eigene Füße zu stehen. Und der Mensch wird systematisch versklavt, so wie die Ägypter. Weißt du, der Josef war der Erste, der die Menschen so richtig zu Leibeigenen in Ägypten gemacht hat. Also, wenn ihr Brot von uns haben wollt, Korn von uns haben wollt, ihr müsst Leibeigen des Pharao werden. Und seitdem hört dieses Banksystem nicht mehr auf, dieses Leibeigene. Und deshalb hört es nicht mehr auf. Die Menschen, die sind verpfändet. Wenn du genau anguckst, also du siehst die schönen Autos und das sagen, wir können sich so leisten, so schönes Auto zu fahren. Aber wenn du wüsstest, dass das Auto gar nicht bezahlt ist, dass nur auf Leasing alles gemacht worden ist und so weiter oder auf Kredit, dann würdest du sagen, nein, danke, mein Auto ist bezahlt wenigstens. Ich fahre ein bezahltes Auto. Deshalb, weißt du, du musst wissen, wie schnell man vereinnahmt wird. Und wenn du irgendwo Schulden hast, bist du ein Knecht. Du bist ein Knecht, wenn du irgendwo Schulden hast, wenn du etwas schuldest. Und der Teufel versteht dich, zu Leibeigenen zu machen. Wir sind in einer Zeit, und ich glaube, dass der Herr auch die Gemeinde in eine geistliche Säuberungsaktion hineinnimmt. Und so, wo wir lernen, nicht auf Geld zu vertrauen, nicht auf Menschen zu vertrauen, nicht auf die Systeme zu vertrauen, nicht auf die Banken zu vertrauen, wir vertrauen allein auf den Herrn. Und das wird gelernt sein, diese spirituelle Säuberung, wo wir alle drinstecken, der Herr reinigt und heiligt uns mehr und mehr. Weißt du, dass du manchen Sachen gar nicht mehr glaubst und nicht mehr vertraust? Du sagst, also mein Glaube ist nur allein der Herr. Ich bin in der Wüste und ich weiß, der Herr wird mich auch in der Wüste versorgen. Und der Herr hat Israel in der Wüste versorgt. Das wird bewiesen. Entweder ist es Märchen oder ist es Wahrheit. Und für mich ist es Wahrheit. Gott hat sein Volk versorgt und Gott wird sein Volk auch weiter versorgen. Gott hat Israel 40 Jahre, stellt euch mal vor, ein Leben lang durchgetragen. Und er wird uns wenigstens ein paar Tage, Wochen durchtragen. Und es wird eine Zeit sein der Versklavung. In der Bibel heißt es, der Antichrist wird ein Mahlzeichen geben, das man weder kaufen noch verkaufen kann. Es sei denn, du hast dieses Zeichen. Und wir sind auf dem besten Weg dorthin. Wir sind auf dem besten Weg dorthin zu dieser geistigen Versklavung. Und jetzt heißt es, jetzt musst du lernen, unabhängig zu werden. Was das auch immer heißt. Diese Säuberung ist manchmal vielleicht schmerzlich. Das loslassen, das loslassen, das aufgeben. Aber der Herr reinigt sein Volk, damit wir nur noch ihn haben. Nur noch ihn haben. Wir werden manche vielleicht, wenn der Herr so reinigt, manche liebgewonnene Gewohnheit aufgeben müssen. Vielleicht werden wir dann nur noch einmal in der Woche in eine Versammlung kommen. Vielleicht werden wir zu Hause uns versammeln, weil wir den weiten Weg nicht mehr fahren können. Oder vielleicht nur ab und zu mal so Konferenz haben, wo wir alle zusammen sind. Es wird so viele sich verändern unter Umständen, wenn die Zeit kommt. Ja, weißt du, jetzt gibt es die U-Bahn und Autos und was weiß ich, S-Bahn hier bei uns. Oder wir werden auf dieses und jenes verzichten müssen. Vielleicht werden wir im Dunkeln Gottesdienst feiern, ohne Licht. Ohne Strom. Oder wir werden uns von manchem, was uns so lieb geworden ist, lösen müssen. Vielleicht werden wir keine Stühle mehr haben. Wir werden auf dem Boden sitzen. Also ich habe die tollsten Gottesdienste in Indien und Pakistan erlebt oder in anderen Ländern. Da saßen die Leute auf dem Boden. Da kamen wieder welche rein. In so einem Raum wie dieses, da sitzen 600-700 Leute. Und noch mehr. Und die rucken immer noch zusammen. Und da kommen immer noch welche. Also wie würdest du, wenn du auf dem Boden sitzen würdest oder stehen, Gottesdienst zu feiern? Oder keine Heizung? Der kluge Mann baut jetzt auf dem Fels, der baut in der Zeit, der sorgt vor, der kluge Mann. Dann nachher, wenn nachher die Krise kommt, dass er weiß, also, das haut mich nicht um. Wir sollten in gute Zeiten und Vorsorge, nicht nur, dass wir Schätze sammeln und auf dem Konto was uns zusammenholen. Nein, wir sollten auch jetzt die Fundamente legen für unseren Glauben, dass ich weiß, ich kann mit und ohne. Ich kann beides. So, dass wir gelernt haben, beides zu tun und nicht zu tun. Dass wir lernen, für später unsere Hausaufgaben machen, Gott zu vertrauen, mit wenig oder mit viel. Ja, was ist das für so viel? 5 Brote und 2 Fische. Dass wir lernen, mit 5 Brote und 2 Fischen auszukommen. Und jetzt nicht, ja, wir brauchen Schnitzel. Und wir brauchen noch das. Und noch Cola und noch dies und jenes, lauter Luxus, das, was wir gewöhnt sind, das kann ich nicht mehr verzichten. Weißt du, wir müssen jetzt schon lernen, unabhängig zu denken, zu leben und uns zu benehmen. Es kommen schwere Zeiten und lass dir nichts vormachen. Die Zeit wird nicht besser, die wird schwieriger von Tag zu Tag. Sogar persönlich, du wirst älter und schwächer und gebrechlicher. Das gehört auch dazu. Lass dich also nicht versklaven. Was kann ich schon tun dagegen? Wie kann ich mich benehmen? Fange bei dir selbst an, dass du nicht Knecht von Menschen und Umständen und Situationen wirst. Dass du nicht nach dem Wind achtest, ja, heute ist schlechtes Wetter, heute gehe ich nicht in Versammlung. Heute geht man nicht raus. Heute ist Glatteis. Aber da erst recht. Weißt du, uns kann das Klima versklaven. Wer auf den Wind seht, schaut, der seht nicht, heißt es in der Bibel. Also lass dich nicht versklaven von Umständen. Dass du jetzt schon lernst, also ich gehe, ist mir egal. So, die Linienschiffe fahren immer, ob Wind da ist oder nicht da sind. Segelschiffe müssen immer auf Wind achten. Also bist du ein Segelschiff-Christ oder ein Linien-Christ? Also Linienschiff-Christ. Wahre, wiedergeborene Christen sollen jetzt schon lernen, miteinander sich zusammenzuschließen, enger zusammenzurücken. Das ist ganz arg wichtig. Die ersten Christen, schau, was haben die gemacht? Sie haben alles verkauft, brachten alles in die Gemeinde. und sie hatten alles gemeinsam, sie teilten miteinander. Es ist so wichtig, dass wir als Christen lernen zu teilen, was wir haben. Ich meine, wir wollen nicht Sozialismus, aber wir sollten lernen zu teilen. Nein, mein Haus, mein Auto, meine Gemeinde. Nein, wir sollen das teilen lernen. Sie haben geteilt. Sie waren nicht materialistisch eingestellt. Weißt du, die meisten Christen sind materialistisch eingestellt. Meine Wohnzimmer. Also ich kann niemanden einladen. Mein Wohnzimmer. Was glaubst du, was du, wenn die Schuhe nicht abputzen, die bringen den ganzen Dreck bei mir rein. Weiß ich schon alles. Verstehst du, ich kenne solche Sachen. Weißt du, da betet man, alles will ich Jesus weihen. Nichts mehr will ich nennen mein. Fällt man fast rückwärts. Alles will ich Jesus weihen. Und dann gehe ich zu dieser selben Schwester, die so hingebungsvoll in Heilbronn gesungen hat. Habe ich gesagt, Schwester, ich möchte bei dir Hausbibelkreis machen. Weil ich so schön an der Straßenkreuzung wohnte. Da Bus hielt da und was weiß ich alles. War so prima. Die wohnte wunderbar. Dann sagte Bruder, mach du das. Aber wir haben ja Perserteppich gekauft. Was glaubst du, wenn die Leute kommen, was mit dem Perserteppich los wird? Du siehst, also, alles will ich Jesus weihen. Das ist gar nicht so weit her. Sklave von Äußerlichkeiten, vom Materialismus, vom Perserteppich. Du kannst sogar am Perserteppich gebunden sein. Christen sollen aufhören, übereinander herzufallen. Also wenn sie die Zukunft überleben wollen, wenn sie die Welt überleben wollen, wenn sie die Zukunft gewinnen wollen, die sollen aufhören, übereinander zu richten, zu kritisieren, zu reden. Was suchst du den Splitter deines Bruders Auge? Schau den Balken in deinem Auge. Also du siehst, wir müssen Sklave, dass wir immer wieder sehen die Fehler. Weißt du, manchmal, wenn der Teufel uns die Augen geöffnet hat, wir sehen nur noch Fehler. Und ich sehe überall Fehler. Ich kann überall einen Fehler sehen. Bei dir stimmt was nicht, bei dir stimmt was nicht. Ich kann bei jedem sagen, was nicht stimmt. Da müsst ihr gar nicht so viel raten. Ihr müsst ihr nur in die Augen gucken. Und wenn du ehrlich bist, bei uns allen stimmt was nicht. Bei jedem was stimmt was nicht. Und lasst uns ehrlich sein und lasst uns aufhören, übereinander herzufallen, übereinander zu richten. Und das ist, wie man sich auf die Zukunft vorbereitet. Ein Sklave von dem Richtgeist. So viele Menschen sind Sklaven vom Richtgeist. Schau die Gemeinden an. Viele Gemeinden sind kaputt gemacht worden. Nur übers Richten. Man hat über den Pastor gerichtet, man hat über die Geschwister gerichtet, man hat über die Gemeinde gerichtet. Die Gemeinde ist nicht richtig platziert. Die machen das nicht richtig, die machen jenes nicht richtig. Wo ist die perfekte Gemeinde? Du wirst die perfekte Gemeinde hier in dieser Welt, selbst auf dem Mond nicht finden. Die perfekte Gemeinde gibt es nirgendwo. Also hör auf, einfach das Perfekte zu suchen, sei du perfekt. Wenigstens, wenn du ein bisschen perfekt bist, dann reicht es schon aus. Dann kann man schon ein bisschen weitersehen. Weißt du, viele Christen sind neidisch aufeinander und eifersüchtig und sind egoistisch eingestellt. Sie denken nur an sich, Hauptsache ich komme in den Himmel. Aber was ist mit dem anderen? Wir müssen ja die anderen auch noch mitnehmen. Also der Himmel wird sonst leer, wenn nur du im Himmel bist. Wir sollen aufhören, einander was vorzuspielen. Ich bin besser wie die. Ah, was glaubst du? Wie heilig ich bin. Ich bete dreimal am Tag. Du betest nicht einmal einmal am Tag. Und du siehst schon so. Und Herr, ich danke dir, dass ich das tun und das tun darf. Weißt du, wenn wir alles getan haben, und deshalb, weißt du, Sklave von Werkgerechtigkeit. Ich tue das, ich tue das, ich tue das, ich tue das. Weißt du, und du weißt nicht, dass Gott nur dem Sünder gnädig ist. Herr, sei mir Sünder gnädig. Gott sieht den armen Sünder. Sklave von Leistungsreligion. Und das sind die meisten Menschen nur Leistung. Was machst du? Wie viele Stunden betest du am Tag, hat mich jemand mal gefragt. Wie viele Stunden verwendest du für Bibelstudium? Wie oft hast du die Bibel durchgelesen? Eigentlich, ich habe heute überlegt, wo ich da ein bisschen so nachgedacht habe, so über mich selbst, wie oft habe ich die Bibel durchgelesen? Ich denke, ich habe schon bestimmt 40 Mal die Bibel durchgelesen. Das reicht gar nicht. Jedes Jahr einmal durchgelesen und durchgeackert und durchgearbeitet. Und da finde ich jedes Mal was Neues. Also erstaunlich. 40 Mal die Bibel durchgearbeitet und durchgelesen. Also, und die durchgelesene Bibel, die mache ich so als Antiquariat. Weißt du, die kann man gar nicht mehr lesen richtig. Die ist so vermalt und angestrichen und beschriftet. Aber es war immer interessant, wenn man so die alte Bibel, die man gelesen hat, mal dann und dann, was man alles gelesen hat. Ich versuche jedes Jahr eine neue Bibelübersetzung zu lesen, also wenn es möglich ist, eine ganz neue Bibel, als wenn ich sie noch nie gelesen hätte. Weißt du, du kannst auch Sklave sein von alten Büchern. Weißt du, du liest immer das Markierte. Ach, was war das? Ich möchte die Bibel so lesen, als wenn ich noch nie gelesen hätte. Ganz von vorne, ganz frisch, ganz neu. Was? Da steht das drin. Und genau das ist, wie ich die Bibel entdecke. Jeden Tag entdecke ich die Bibel ganz neu, weil ich denke, das hast du noch nicht gelesen, obwohl ich schon x-mal gelesen habe. Und dann wird man fragend, warum hast du damals nicht darauf gemerkt, weil vielleicht damals war kein Problem für mich oder da habe ich keine Frage an Gott gehabt, aber jetzt habe ich eine Frage und jetzt finde ich die Antwort. So ist jedes Mal, die Bibel ist ein offenes Buch, du kannst lesen, wo du willst und wann du willst und du findest immer was Neues da drin. Also nicht Sklave davon, Traditionen, alten Büchern. Um kein Sklave zu werden, wir haben gestern das gehabt, höre die Predigt von gestern an, musst du lernen, Nein zu sagen. Wer das nicht kann, der wird ganz schnell ein Sklave. Wer das nicht kann, Nein zu sagen, der wird so schnell eingewickelt und eingebunden und festgemacht. Um kein Sklave zu werden, brauchst du den Heiligen Geist, damit du den ganzen dunklen Mächten widerstehen und widersprechen kannst. Nein, ich nicht. Nicht mit mir. Es gibt so viel Drahtzieher, die versuchen so langsam eine Falle dir zu stellen, dich zu locken, dich herauszulocken aus deiner Reserve. Willst du nicht probieren? Das hört sich gut an. Der Teufel arbeitet gerne mit Sympathisanten, also mit Menschen und Sympathien. Er versucht also Menschen zu binden und dem, ja, das ist doch sympathisch, der Kerl ist doch sympathisch, aber das ist ein Lockvogel. Du weißt nicht, wie viele Lockvögel der Teufel um dich herum gesetzt hat. Die sind so heilig. Weißt du, die piepsen genauso schön und vielleicht noch schöner wie die anderen, aber es ist ein Lockvogel. Pass auf, die wollen dich nur fangen. Durch Menschen, die dir was vorspielen, vorsingen. Weißt du, da kommst du in der Gefangenschaft, in Abhängigkeit. Schau, wie hat der Balak oder wie hat ihm Bileam geraten, was er tun sollte? Er soll sich vermischen mit den Kindern Israel. Er soll seine Frauen dorthin schicken, die sollen Feste machen, die sollen gemeinsam da irgendwas unternehmen mit den Israeliten und du wirst sie als eine reife Beute kassieren. Der Teufel kassiert die meisten Christen ganz reif, die haben es gar nicht gemerkt und gescheckt, wie sie gefangen worden sind. Weißt du, das war doch so lustig, so fröhlich, so gemütlich, so angenehm. Und weißt du, vielleicht hast du schon so aus den Nachrichten gehört, es gibt so das Stockholm-Syndrom. Stockholm-Syndrom ist da, wo die Geiselnehmer sich mit den Geiseln, die Geiselnehmer sich identifiziert haben und die haben dann plötzlich das Gleiche gesagt, was die Geiselnehmer gesagt haben. Dieses Stockholm-Syndrom. Weißt du, und plötzlich bist du mit den Geiselnehmern einverstanden und spielst Stockholm-Syndrom. Und so stellt Christen ja, das ist so schnell, damit du dein nacktes Leben rettest und dann musst du nachher befreit werden von diesem Stockholm-Syndrom. Oder wenn ich dran denke, das Dritte Reich, ich habe diese Tage euch gesagt, das Dritte Reich war für mich die Generalprobe der Hölle. Die erste Zeit war es Aufbau, Volkswagen, Volksempfänger, Suppenküche, Kraft durch Freude und alles, was so da war. Da waren lauter gute Sachen. Also ich kann nicht sagen, dass es schlecht war. Das war prima. Aber dadurch wurden die Leute gefangen. So langsam aber sicher wurden sie vereinnahmt in die Vereine. Und dann hat man am Sonntag dann gerade die Übungen gemacht, damit die Leute nicht in die Kirche gehen, ganz bewusst, um die Leute von Gott wegzubringen. Ganz raffiniert. Der Teufel arbeitet so raffiniert, dass du es gar nicht merkst. Er täuscht die Menschen. Menschen werden Sklaven durch Täuschung. Lass dich nicht täuschen. Sie haben nicht gemerkt, was da passiert. Die wurden nur bei Laune gehalten, Brot und Spiele. Und einfach nur durch Unterhaltung. Und heutzutage, was siehst du im Fernsehen? Auch sehr viel Unterhaltung. Kino, sehr viel Unterhaltung. Aber bald ist Schluss mit lustig. Bald ist Schluss mit lustig. Und bald wird es den Leuten das Lachen vergehen, wenn plötzlich alles enger wird. Man wird nicht mal Kino bezahlen können. Und geschweige denn, dass man noch die Fernsehgebühren bezahlen wird. Vielleicht gibt es bald gar kein Fernsehen mehr. Gut wär's. Dann kannst du wieder in die Röhre gucken. Und kann sagen, ja, weißt du, da ist nichts mehr drin, da ist alles schwarz. Und dann wirst du wieder dich auf die Bibel besinnen. Was können wir tun? Viele Menschen haben das nicht mehr gelernt, mit sich selbst zu beschäftigen. Die werden immer unterhalten. Und genau das ist auch so eine Versklavung. Der Mensch kann nicht mehr mit sich selbst beschäftigen. Der kann nicht mehr sich hinsetzen und drüber nachdenken. Der kann nicht mehr selber Musik machen. Ich musste mal einen beerdigen und da haben die Angehörigen gesagt, er war sehr musikalisch. Dann habe ich gefragt, was hat er denn gespielt? Klavier, Geige, Akkordeon oder Flöte? Nein, er hörte Tag und Nacht Radio. Er war musikalisch. Also, weißt du, das ist nur Tag und Nacht Radio zu hören. Das ist nicht musikalisch sein. Musikalisch sein ist selber Musik zu machen. Auch Tag und Nacht Radio zu hören. Und dann das Radio womöglich noch ins Grab mitgeben. Sklave. Ich habe hier in Berlin musste ich sogar eine Frau frei beten, mal von einer Sache. Sowas gibt es nicht, aber es gibt sowas. In Berlin gibt es alles. Da kommt eine Schwester und sagt, Pastor, könntest du für mich beten? Da habe ich gesagt, ja, ich kann. Um was geht's denn? Kannst du mich befreien von Inforadio, dass ihr alle Viertelstunde die Nachrichten hört? Die war so süchtig, alle Viertelstunde. Sie wollte wissen, was in der Stadt in den letzten 15 Minuten passiert ist. Da habe ich gesagt, du musst nur den Knopf drücken und Radio ausschalten und dann bist du frei vom Inforadio. Aber du siehst, Information, süchtig nach Information, gefangen von Information. Ich muss wissen, was in der Welt los ist. Was ist da passiert? Ist noch der Bundeskanzler oder Kanzlerin noch da? Sklave von Unterhaltung, Sklave von Geschäftigkeit, von Betriebsamkeit. Jesus gab seinen Jüngern keinen Auftrag zur Unterhaltung. Er sagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Also nicht von wegen Unterhaltung. Das Evangelium muss gepredigt werden. Da gab es Christen, die kamen zu mir, Pastor, wir müssen mehr anbeten und dann die Anbetung hat den Hauptteil, das ist, die Anbetung ist das Wichtigste, aber ich finde es nicht in der Bibel, dass die Anbetung das Wichtigste ist. Das Wichtigste in der Bibel ist, predigt das Evangelium zu Zeit und zu Unzeit, gelegen und ungelegen. Die Anbetung, das wird einmal im Himmel unsere Hauptbeschäftigung sein. Da werden wir Tag und Nacht anbeten. Da wird nicht mehr gepredigt. Im Himmel wird nicht mehr gepredigt. Aber hier müssen wir das Wort predigen. Das Wort ist wie ein Hammer, das Felsen zerschmeißt. Aber im Himmel wird gelobt und gepriesen. Also die Prioritäten werden falsch gesetzt. Der Teufel versucht, das, was im Himmel gemacht wird, auf die Erde zu bringen und das, was wieder umzudrehen. Das stellt alles auf den Kopf. Und das ist Versklavung, wenn göttliche, geistliche Dinge auf den Kopf gestellt werden. Anpassung ist eine weitere Form der Versklavung. Pass dich an, fall nicht aus der Rolle. Geistige Anpassung. Der Antichrist wird einerlei Meinung haben, alle werden das Gleiche denken, das Gleiche sagen, das Gleiche predigen, das Gleiche unternehmen, die gleiche Sprache. Weißt du, der Teufel versucht zu vereinheitlichen alles. Gleiche Ziele, wir bauen einen Turm, der bis in den Himmel reicht. Und dann die religiöse Anpassung, das ist Ökumene und was alles noch dazugehört. Alle, wir sind alle eins, egal ob wiedergeboren oder nicht wiedergeboren. Man gewöhnt sich an diesen Zustand. Ja, man ist angepasst. Und das ist Untergang für alle Religionen, für jeden Gläubigen. Anpassung. Anpassung an der Welt. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, steht im Römer 12. Also wir sollen uns nicht dieser Welt anpassen. Oder dem, was hat die Welt lieb gewonnen. Was heißt das? Verstehst du? Der ist wieder zurück, hat den Dienst quittiert, hat wieder dem Materialismus gedient, er hat die Welt wieder lieb gewonnen. Überleg einmal Demas, und in jedem von uns steckt ein Demas. Wir haben immer die Neigung, bequemes Leben, Luxus, gute Gefühle, wieder an diesem alten Lebensstandard ranzukommen, und Lebensstandard kann uns manchmal versklaven. Weißt du, stell dir mal vor, jetzt muss ich den Euro dreimal umdrehen, bevor ich ausgebe. Weißt du, plötzlich kann ich mir das nicht mehr leisten, dieses und jenes. Oder diesen Status, den ich da erreicht habe, kann ich nicht mehr halten. Und wir sind nicht mehr glücklich. Also jetzt kann ich das nicht mehr, jetzt muss ich verzichten, jetzt muss ich Abstriche machen. Die meisten Leute haben nicht gelernt, zu verzichten, was es auch immer heißt. Sobald wir die Versklavung merken und nichts gelernt haben davor, wären wir krank. Also die Versklavung, wenn die plötzlich auf uns so einstürzt, werden wir krank, wir bekommen Depressionen, das zerreißt uns. Warum passiert gerade mir, was ist passiert? Ich kann nicht mehr die Arbeit tun, die ich vielleicht bisher getan habe. Vielleicht wirst du plötzlich krank, behindert oder was auch immer ist und plötzlich hängst du in der Luft und plötzlich merkst du, ich kann nicht mehr so beten, ich kann nicht mehr so denken, ich kann nicht mehr so rausgehen, ich kann nicht mehr in den Gottesdienst gehen, wie ich möchte. Das passiert alles. Weißt du, es ist gut und schön, an Gott zu glauben, solange man Geld in der Tasche hat, solange man gesund ist, und mal bis 25 ist gut, an Gott zu glauben. Aber dann, ab 55, wird's schwierig. Weißt du, wenn dann die ganzen Zipperleins kommen, Und an die Tage kommen, die dir nicht mehr gefallen, steht in der Bibel so. Also kommen die Jahre, die dir nicht mehr gefallen, da an Gott noch zu glauben. Aber wenn du nicht vorher gelernt hast, in der Jugend, in der Kindheit, Gott zu vertrauen in kleinen Dingen und zu sagen, Herr, ich diene dir so oder so, ist mir egal. Ich vertraue dir so oder so. Wer einmal nachgibt und sich gewöhnt am Nachgeben oder Absteigen und so weiter, der ist nicht mehr zu halten. Das ist das andere wieder, anders extrem. Also wir müssen lernen, in den Spannungen auszuhalten und nicht Sklaven zu werden und dann sagen, ja, ich beug mich, ich lasse mir meinen Rücken brechen und meinen Willen brechen oder ich resigniere oder ja, du hast recht, ich mache alles, was du sagst. Weißt du, das sind Menschen, denen das Rückgrat gebrochen worden ist. Der Mensch ist leicht zur Gewohnheit, nein, leicht zur Gewohnheit, ist ein Gewohnheitstier, einetwegen, wie das ist. Er versucht immer den Weg des geringen Widerstandes zu gehen. Er ist nicht gewöhnt zu kämpfen. Also lass dich nicht versklaven, ist meine Botschaft. Also kämpfe. Du hast noch nicht vielleicht bis aufs Blut widerstanden. Was das auch immer heißt, bis aufs Blut widerstanden. Die Medien vermitteln diese Werte, das solltest du haben und das solltest du haben. Das wird alles dir gezeigt, wenn du niederfällst und mich anbetest. Die Verführung ist so groß heutzutage und du wirst manipuliert. Und wenn du nicht aufpasst, wirst du so schnell vereinnahmt, so schnell, so schnell. Ständig kriegst du neue Angebote und die sind so verlockend und plötzlich bist du mittendrin und kommst nicht mehr raus. Die Bibel sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Die Welt versklavt uns, das System versklavt uns. Das System, in dem wir drinstecken, hier, unser demokratisches System sogar. Na gut, wir haben demnächst bald Wahlen wieder. Du musst wählen. Aber wen willst du? Wen willst du richtig wählen? Wer kann dir wirklich aus der Misere dich rausholen? Die Industrie produziert ständig permanent neue Konsumgüter. Eigentlich, das, was die Industrie produziert, brauchst du gar nicht. Das brauchst du. Diese ganzen Konsumgüter, diese ganze Menge, was auf den Markt gebracht wird. Wenn du Brot und Wasser hast und Dach über dem Kopf hast, die Bibel sagt, lasset euch genügen. Wir sind da so Sklaven des Konsums geworden. Lasst euch genügen. Kannst du dir genügen lassen? Danke, Herr. Kannst du für jeden Tag Gott danken, was du erlebst und was du durchmachst? Aber wir Menschen, wir wollen keine Chance verpassen. Wir wollen alles mitnehmen, was das Leben gibt. Ist okay. Es ist nicht verkehrt, dass du das und jenes machst. Aber du solltest die Freiheit dir nehmen, die Freiheit des Geistes. Ja, ich brauche das alles gar nicht. Ich kann das alles haben, aber ich muss nicht alles haben. Wäre nicht Sklave der Umstände. Unsere Unzufriedenheit macht uns zu Sklaven. Also guck mal, die leisten sich, die können sich das leisten. Wie machen die das bloß? Und schon rechnest du. Ich habe in Heilbronn eine liebe Schwester gehabt, aber diese liebe Schwester hat ihren Mann zum Herzinfarkt getrieben. Dann kommt sie nach Hause und sagt, guck mal, die haben Auto wieder, neues Auto, die haben den Weinberg, neuen Weinberg gekauft und dann haben sie noch das und das und das und die haben ihr Haus wieder neu, eine neue Fassadenverkleidung gegeben und so weiter. Und wir, und der Mann hat 2 oder 3 Geschäfte gehabt und hat nicht genug Geld herbeigeschafft. Jetzt, wir brauchen einen Pelz, ich brauche einen Pelzmantel. So ging das ständig damals los, also es war Katastrophe. Und dann hat der Mann einen Herzinfarkt gehabt und dann hat sie gar nichts mehr gehabt davon. Verstehst du, was nützt es? Die meisten Männer, die Herzinfarkt kriegen, ist, weil die Frau fordert, 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 fordert und der Mann gibt. Der Mann ist dumm genug, der gibt und denkt, ich muss meine Frau beglücken und zufriedenstellen. Und gerade das war meine Erfahrung, was ich hier in Heilbronn da gemacht habe, mit dieser, und das ist nicht nur ein Fall. Ich kenne noch ein paar andere solche Fälle, wo einfach, ja guck mal, die leisten sich und wir können uns nicht leisten. Kredit und das ganze Bankenwesen ist eine Erfindung des Teufels. Für mich persönlich. Eigentlich, alle großen Religionen erlauben nicht, von ihren Leuten Zinsen zu nehmen. Also, aber das ist die Zinswirtschaft. Es ist eine Erfindung des Teufels. Und so werden die Leute versklavt. Josef war der Erste, der also die Leute verpfändete. Ein anderes Extrem, wo wir auch Sklaven sehr schnell werden, ist diese Asket-Strategie. Ja, wir müssen fasten, wir müssen bio leben, natürlich leben, vegetarisch leben. Oder diese ganze Asket-Strategie, was der Teufel uns dann einlebt. Wir müssen arm werden, ins Kloster gehen. Aber im Kloster bist du auch ein Sklave. Geh ins Kloster mal. Da musst du das tun, was die Oberen dir sagen. Da bist du gar nicht so frei. Da müssen nur da diese Gewürze ziehen oder sonst noch was. Es ist erstaunlich. Die Arme reden so viel vom Geld. Und Geld kann einen gefangen nehmen. Geld ist der größte Sklavenhalter zurzeit hier bei uns. Also 5 Mächte regieren die Welt. Am Anfang war dies Religion, dann kam die Philosophie, dann kam Kultur und Sport und so weiter und das Militär. Und zurzeit regiert das Geld die Welt. Ohne Geld läuft gar nichts. Die Kirche läuft nicht ohne Geld. Militär läuft nicht ohne Geld, Philosophie läuft nicht ohne Geld, also die Bildung, Schule und so weiter. Und nichts läuft mehr ohne Geld. Das Kernproblem unserer Welt ist das Geldsystem. Und wie schnell werden wir Sklaven des Geldes? Weißt du, jemand hat einmal in Süddeutschland gesagt, ja, Geld hat man und über Geld redet man nicht. Mag gut sein, aber arme Leute reden. Wie kann ich meine Miete bezahlen, Strom bezahlen, wie kann ich das bezahlen, wie kann ich das bezahlen? Geld ist aber nicht das Lösung des Problems. Das Problem liegt ganz woanders. Der Mensch braucht mehr als Geld. Und Bismarck hat einmal gesagt, arm sind die Leute, die nur Geld haben. Geld ist nicht das Problem. Eigentlich sind ganz andere Faktoren so wichtig für das Leben. Aber Geld bestimmt unser ganzes Leben. Bewusst oder unbewusst bestimmt unseren Glauben, unsere Bildung, unsere Sicherheit, unsere Entwicklung, sogar unsere Gesundheit. Weißt du, die armen Leute können sich nicht die Medikamente leisten oder die Operation sich leisten. Oder bestimmt unser Denken, unser Gefühl, unsere Ernährung, sogar unsere Beerdigung. Also die armen Leute werden verbrannt. Und die Reichen können sich leisten einen pompösen Sarg und sogar noch ein Monument. Weißt du, der Teufel hat es fertiggebracht, dass unsere ganze Realität und Rentabilität, alles, weißt du, wie wert sind oder unwert sind, wie viel Geld bringst du, was leistest du, was springt dabei raus? Und wir müssen davon frei werden, befreit werden. Ihr könnt nicht Gott und Mammon zur gleichen Zeit dienen. Ihr könnt nicht, sagt Jesus. Geld brauchst du. Und die Bibel ist nicht gegen Reichtum. Die großen Männer Gottes, Abraham und so weiter, die waren super reich. Die konnten ihre eigene Armee sogar finanzieren. Weißt du, aber die hingen nicht am Geld. Weißt du, du kannst am Geld hängen. Und Sklaverei ist, wenn man an etwas hängt. Wenn man an etwas gebunden ist. Das kann nur ein Orden sein, nur ein Groschen sein und da kann es gebunden sein. Geld und Mammon versklavt die Menschen und regiert diese Welt. Schau sie an, sogar die arme dritte Welt, selbst die Armen, die nur $2 pro Tag verdienen, auch sie hängen da so, sind angewiesen drauf. Und da ist nicht mehr Gott, der das Sagen hat, ja, wir brauchen eine Hilfe von Amerika, eine Hilfe von Europa oder wo auch immer. Die ganzen Wirtschaftssysteme dieser Welt, sogar die ganze Moral hängt vom Geld ab. Die ganze Moral. Da werden Leute brutal, nur weil, wenn das Geld irgendwie zu holen ist, und dem Teufel ist gelungen, die Welt gerade mit dem Mammon zu versklaven. Hartz IV. Dass die Armen immer zum Staat gehen, bei der Behörde sitzen, die ganze Zeit dort ihre Zeit verbringen. Also, die Menschen sind geknechtet und die merken das nicht. Aber ich denke, weißt du, selbst wenn wir so geknechtet sind, wir können aus der Situation noch was Gutes machen, dass wir nicht Sklaven sind, sondern wir gehen Hartz IV, wir sind bei der Behörde und wir können die Zeit nützen zum Evangelisieren und Missionieren. Verstehst du, das ist eine wunderbare Möglichkeit. Die Leute sind alle in Not, die sind alle in Schwierigkeiten und so weiter. Und dann die Leute gegenseitig ermutigen und sagen, Leute, das ist nicht alles, es gibt noch mehr. Und wie viele Leute sind frustriert und schockiert und enttäuscht und versklavt. Und wir können gerade, uns soll es auch nicht besser gehen, aber wir haben den Herrn und wir können mit Gottes Hilfe hier durchkommen. Und dann kannst du erklären, kannst du sagen, weißt du, ich habe auch nicht mehr wie du, aber ich kann beten. Und das Gebet ist so ein Schlüssel und ich kann das bisschen vermehren. Aus einer Tragtüte kann ich 10 Trüten voll machen. Du glaubst gar nicht, Wissenschaftler haben herausgefunden, Geldverlust macht Kopfschmerzen und krank. Geldverlust, verliere mal Geld. Ein paar tausend Euro oder 1 Million. Wenn Menschen Geld verlieren, ist genauso schlimm, als wenn man Angst hat. Das wirkt sich auf das ganze Gesundheitssystem, Geldverlust. Da bekommt man Migräne und noch viel mehr. Und dann körperliche Schmerzen, man leidet darunter. Geld ist eine Macht, ein Geist, ein Dämon, würde ich fast sagen. Und guck mal, wenn jemand ein Glücksspiel macht und er gewinnt was, Plötzlich wird er glücklich und happy, die Hormone streuen seinem Körper aus. Aber hängt unser Glück von Geld ab? Oder unser Unglück? Mammon ist der größte Sklavenhalter und hält die Menschen so fest in der Hand. Und gerade unser deutsches Volk, unser Land, was kann ich dagegen tun und wie kann ich befreit werden? Und so weiter. Ich muss nicht arm werden oder ins Kloster gehen, aber ich muss lernen, nicht abhängig zu sein davon. Frei, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Frei sein, wir können haben und nicht haben, wir können sein und nicht sein. Das schreibt der Apostel Paulus. Die ersten Christen, sie verkauften ihre Häuser und sie brachten das in der Gemeinde und sie hatten alles gemeinsam. Ich glaube, dass die Zeit kommen wird, wo wir lernen werden oder lernen müssen, wieder ganz neu, wenn wir nicht gelernt haben, wieder alles zu verkaufen und wieder alles miteinander zu teilen. Da hat keiner eine Not gehabt. Weißt du, Gott will unsere Nöte ausgleichen, aber Gott will uns benutzen. Gott will unsere Arbeit haben, unsere Mitarbeit. Und wir müssen den Druck des Mammons widerstehen. Nicht nur einfach Klostergemeinschaften gründen. Also die ersten Christen haben das nachher zu einem Klostergemeinschaft, oder die Kirche, die katholische Kirche hat das zur Klostergemeinschaft gemacht und dabei ist die Papstkirche entstanden. Und du siehst, wie reich die Papstkirche ist. Wenn der Papst ein paar Gemälde, ein paar Statuen verkaufen würde, dann könnte die Armen in Afrika gut durchfüttern. Also, und weißt du, Petrus, der erste Papst, wenn das überhaupt einer war, der war gar kein Papst. Aber der hat gesagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Heute können die Päpste sagen, Gold und Silber habe ich das. Aber da kann ich dem Namen Jesus sagen, steh auf und geh. Verstehst? Guck mal, das ist ein wesentlicher Unterschied. Die ersten Christen, die haben den Namen Jesus gehabt und die sind gesegnet worden. Und Jesus hat ihnen gesagt, wenn ihr weggeht, nehmt nicht zwei Mäntel und nehmt nicht zwei Taschen mit und nehmt nicht mal einen Stock mit oder zwei Paar Schuhe. Es wird euch alles gegeben werden. Da ist irgendwas anderes dabei gedacht worden, was der Herr sie gelehrt hat. Und wir müssen einfach begreifen, was hat der Herr gewollt. Und die Juden waren damals versklavt. Die waren versklavt von den Römern. Und so weiter. Und der Herr hat gelehrt, nichts zu nehmen, unabhängig zu sein vom System. Es wird euch gegeben. Wenn du richtig Gott dienst, es wird dir gegeben werden. Es wird dir gegeben werden. Da, irgendjemand wird dir helfen. Nicht, dass du ein Schmarotzer wirst und dass du irgendwo um Geld betteln wirst. Nein, du heilst jemanden und die Leute geben dann freiwillig. Weil die merken, hier hat Gott was getan. Oder du ermutigst jemanden und die Leute geben freiwillig. Weißt du, umsonst gibt dir niemand was, aber du tust etwas und du kriegst etwas. Deshalb nehmt nichts mit, wenn ihr rausgeht und es will gelernt sein. Es gibt wenig Christen, die also ohne Mammon auskommen. Wenn ich so Evangelisationsdienste gemacht habe oder heute auch manchmal zwischendurch mal irgendwo mache, auch wenn es nur kurz ist, dann fragen die Leute immer, die Geschwister oder die Pastoren, die mich einladen, ja, was verlangst du? Ich verlange gar nichts. Ich verlange gar nichts. Ich habe gesagt, wenn du nichts gibst, ist okay, ich zahle mein Benzin selber. Aber ich nehme das, was die Gemeinde mir gibt. Und ich bin immer überwältigt, die Gemeinde gibt mehr, als was ich glaube, dass ich verdient habe. Das ist meine Überraschung, die gibt immer mehr, als was ich verdient habe. Wenn du Gott dienst und die Menschen gesegnet werden durch dich, da kriegst du mehr als genug. Und deshalb, wir sollen zuerst mal ein Segen werden und aus der Sklaverei rauskommen, vom Fluch wegkommen. Und wenn wir den Menschen ein Segen sind, wir werden mehr bekommen, als was wir überhaupt verdient haben. Gerüttelt und geschüttelt Maß. Der Gott Israels hat die Menschen aus der Sklaverei rausgeführt, aus dem Diensthause heißt es einmal, und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also Götzendienst versklavt die Menschen. Und Götzendienst fängt schon ganz klein an. Es können schon Hobbys sein. Ich habe nichts gegen Hobbys. Hobbys ist was Schönes. Und wir sollten Hobbys haben. Aber gerade Hobbys versklaven die Menschen. Je mehr du hast, umso mehr musst du putzen. So, ich habe dich aus dem Diensthause Ägyptens herausgeführt. Wie bleibt man frei? Indem du dich vom Götzendienst fernhältst. Es gibt keine Götzen, es gibt nur Götzendiener. Es gibt nur Götzendiener. Und Götzendienst versklavt die Menschen. Götzendienst ist die Ursache für jede andere Versklavung, wenn ich genau hingucke. Das brauchen wir, das muss es sein und das ist wichtig. Weißt du, Götze, Gott soll Gott sein. Und die Israeliten sind rausgeführt worden. Aber was haben diese getan? Bevor Gott ihnen überhaupt begegnet ist, haben sie das goldene Kalb sich gegossen. Und wer hat das goldene Kalb gegossen? Der Priester Aaron. Der Priester Gottes. Also du siehst, der hat die Ohrringe und die Nasenringe und Fußringe und so weiter alles eingeschmolzen. Götzendienst beginnt in der Freizeit. Wer Götzen dient, begeht Sünde um Sünde und ladet Schuld auf sich, dann vernachlässigt er die Familie und sucht nur seine Befriedigung, ob es nun Drachensteigen ist oder Segelflieger ist oder Surfen. Also da guckt man schon auf das Wetter, ist heute gutes Wetter, wie ist der Wind, kann ich heute gleich nach Feierabend surfen? Ich meine nicht am Computer, sondern auf dem Wasser. Oder Genuss und Schlemmerei, man will sich ausleben. Das ist also Götzendienst. Und für viele Menschen ist der Bauch ihr Götze. Selbst wenn er ein kleiner Bauch ist, aber kann auch ein Götze sein. Götzendiener, die haben die Tiefen Satans nicht erkannt, die haben nicht gemerkt, wie der Teufel sie so fleischlich macht, so sinnlich macht, so irdisch macht, so materialistisch macht. Es geht alles nur um Wollust, um nur auszuleben. Der Teufel versteht die Menschen zu versklaven, dass sie dann um das goldene Kalb tanzen, der geht uns voran, der geht uns voran. Und der Bruder Moses kann beten, so viel der will, wenn der Bruder Aaron das goldene Kalb macht, wird das ganze Volk versaut. Du siehst also, ein Bruder kann Gott dienen und der andere Bruder macht das goldene Kalb. Das zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Also nicht nur, du sollst keine Götzen haben, sondern kein Bildnis machen. Und das macht der Priester Aaron, so ein Bildnis gießt und sagt, das geht uns voran. Der Teufel ist der größte Bildhauer und Bilder machen und Statuen machen und Systemkonstrukteur. Das ist der Teufel, ein großer Meinungsmacher. Er meißelt ständig irgendwas Neues raus. Das geht uns voran, so Symbole oder Zeichen. Manche Leute kapieren das nicht, was die denken, das ist ja harmlos, aber es gibt in dieser Welt nichts Harmloses. Weißt du, die harmlosesten Zeichen sind gefährlicher, als die du denkst und ahnst. Da habe ich hier in Berlin, da krepiert bald dieser Mann und hängt einfach am Leben. Alle Gebete nützen nicht. Und dann habe ich mal ihn zu Hause besucht, hier in Berlin, diesen Bruder, und habe gesagt, Bruder, was ist mit dir los und was ist dein Problem? Die ganze Wohnung voller David-Sterne, also Sterne Israels und so weiter, David-Sterne. Ich habe gesagt, weißt du nicht, dass dieser David-Stern das ein Hexagramm ist, ein Zauberstern ist, hat mit dem Volk Gottes, mit Israel nichts zu tun? Ja, aber das ist das Volk Gottes. Weißt du, der Teufel versucht Symbole. Er verschmeißt die Sachen raus und dann wirst du gesund werden. Aber die Dinge machen krank. Ist genauso, als wenn jemand homöopathische Mittel zu Hause aufhebt und schluckt oder irgendwelche andere Sachen, Steine oder Kristalle anbetet. Ist genau der gleiche Spuk. Und wir wundern uns, warum funktioniert das nicht? Wir sind Sklaven. Wir werden kurz gehalten vom Teufel. Aber der sagt, nein, das mache ich nicht. Ja, man muss auch krank sein. Man braucht auch nicht beten und um Gottes Hilfe bitten. Der Teufel versteht so ganz raffiniert, so leicht und so sanft und so auf die sanfte Verführung, die Menschen einzulullen. So ein Bildchen, Mutter Maria in Brasilien, da ist ein Pfingstpastor, der hatte Marias Statue genommen und vor laufender Kamera und vor großer Versammlung auf den Boden geworfen und sagen, wenn die Maria echt ist und wahr ist und so weiter, das ist ja alles nur Ton, die kann euch da noch nicht helfen. Diese Jungfrau Maria unzerschmettert. Es gab einen Skandal, die katholische Kirche, da hat gleich als Protest eingelegt. Aber der Bruder hat weitergepredigt und die Leute haben gesagt, ja, das ist wunderbar, die Maria hat doch nicht geholfen, die hat nichts getan. Oder andere haben Buddha-Statuen zu Hause. Du sollst machen, was du willst, das ist ja dein Problem. Aber du wirst Sklave von Dingen, von Masken, was es auch immer ist. Wir sind frei. Geschwister, wir sind frei, Kinder Gottes sind ganz frei. Eigentlich, wir sollten keine Bilder haben. Ein paar Blumen, ja, und den Herr im Herzen, Jesus. Aber so auch so Jesus-Bilder. Kein Mensch hat gesehen, wie Jesus ausgesehen hat. Und wenn Jesus wollte oder gewollt hätte, dass man so ein Bildchen von ihm hat, dann hätte er was gedruckt und verteilt seinen Leuten. Und gesagt, Leute, nehmt dieses Bildnis. Aber der Herr wollte kein Bildnis haben. Wir sollen keinen Menschen, sogar nicht mal den Mensch Jesus anbeten, sondern den erhöhten, den verklärten, den verherrlichten Herrn. Und wenn du den verklärten, verherrlichten Herrn gesehen hast, dann kannst du sagen, danke Jesus, oh ich liebe dich. Und wir sollen alle zu der einerlei Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen. Und wenn du Jesus sehen möchtest, schau mich an. Schau dich an. im Spiel. Weißt du, wir sollen zu einerlei Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen. Und deshalb brauchst du keine Jesus-Figuren und Statuen und sonst was. Der ganze Kult. Aber du siehst, der Teufel ist ein Bildhauer und Systemmacher. Weißt du, der Mensch braucht immer irgendetwas, das ihm heilig ist. Ich weiß, ich habe ein Problem. Ich bin irgendwo, habe jemanden besucht und das ist ein Sohn, der im Krieg gefallen ist und die Mutter jedes Jahr zum Geburtstag und nimmt das Bild und zündet eine Kerze an. Was ist das? Und für mich war das schon ein Problem und ich habe versucht, der Frau eine Antwort zu geben. Ich habe gesagt, guck mal, dein Junge ist im Himmel. Das ist bei Jesus und der Krieg ist schon lange vorbei. Vergiss es. Löse dich von den Toten und übergib die Toten Gott. Lass die Toten bei Gott ruhen und nicht da jedes Jahr deine Kerze anzünden und was Großes denken. Es ist schmerzlich, du hast deinen Sohn verloren, aber wisse, dein Sohn ist bei Gott. Wir sollen ja nicht für Tote beten und Tote anbeten. Auch das kann uns versklaven. Wir sind zur Freiheit berufen und nicht zu einem Totenkult. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, so steht es in der Bibel. So ist auch mit jedem, der an Jesus Christus glaubt. Und der Sohn ist im Krieg gefallen, also er ist in Vaters Hände, ist zu Hause bei Gott. Mir hat es gefallen in Russland, da hängt es irgendwo, das Bild vom Mann. Ist es dein Mann? Ja, wo ist er? Wo lebt er? Der ist bei Jesus. Weißt du, unsere Lieben sind bei Jesus. Und das sollten wir wissen, ganz fest. Und wir sollten keine anderen Gedanken haben, die sind bei Jesus. Gott sagt, ihr sollt euch keine Götzen machen. Weißt du, nicht, dass ihr der Schöpfung dient und so weiter. Wir sollen dem Schöpfer dienen und nicht der Schöpfung. Und dann, wenn wir dem Schöpfer dienen, dient die ganze Schöpfung uns. Wir sollen also nicht Sklaven der Schöpfung sein, der Natur. Ich muss die Natur retten. Nein, du musst die Natur nicht retten. Die Natur rettet dich. Die Natur hilft dir, wenn du Gott dienst. Wir müssen nur den Schöpfer anbeten. Und werde nicht ein Sklave der Natur. Bio-Leben. Weißt du, wenn du wüsstest, wenn du ganzen biologischen Mittel und Gemüse und Speisen, ich habe nichts gegen diese Sachen, ganz essen. Gott segne dich, guten Appetit. Aber, weißt du, was nützt es, wenn du alles auf biomäßig kaufst? Von oben kommt der ganze Dreck. Von den Flugzeugen. Aus dem Weltraum. Nicht nur vom Weltraum, aber das kommt von oben. Was nützt es, wenn du so biologisch angebautes Gemüse isst? Das ist sowieso verdreckt. Auch wenn der Bauer nicht den Dünger nimmt. Aber dieses ganze Zeug kommt vom Nachbarbauer. Der düngt, aber du düngst es nicht. Oder genmanipuliert. Du kannst sauer arbeiten. Aber der Nachbar, der hat so sein Gemüse. Und da kommen die Bienen, befruchten und so weiter. Was nützt es? Die ganze Furcht. Weißt du, der Leib vergeht. Wir sollen aufhören, Sklaven des Leibes zu sein. Lasset uns essen und fröhlich sein. Morgen sind wir tot. So sollten wir denken. Und die Leute, die ganz genau, ganz penibel sind, die werden nicht alt. Schau die Leute an, studier mal ihre Geschichte, ihre Lebensgeschichte. Weißt du, und wir sind dazu berufen, dass wir nicht das Essen und Trinken das Wichtigste ist, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist die biblische Anordnung und Anweisung. Freude und Friede im Heiligen Geist. Weißt du, wenn du Frieden und Freude hast, dann die da glauben, wird aufs nicht schaden, auch wenn sie etwas Tödliches essen und trinken. Das ist Evangelium für mich, die da glauben, die Jesus haben, die voll des Heiligen Geistes sind, dann wird der Herr uns so stark machen, dass das Ding gar nicht wirkt. Auch wenn es nicht biologisch ist. Weißt du, als ich erzählt habe, ich war in Russland, vielleicht so 40 Kilometer weg von Tschernobyl, und die Leute kamen zu mir und die haben mir Erdbeeren gebracht aus dem Wald. Und ich habe sie gegessen. Und dann, ja, du bist radioaktiv. Ich bin bis heute noch nicht radioaktiv geworden. Aber ich habe gegessen. Weißt du, ich habe mit Danksagung empfangen. Und die Bibel sagt, alles, was ihr mit Danksagung empfangt, esst. Und fragt nicht, wo kommt es her. Aber wenn du murrst und denkst und kritisierst und dir Gedanken machst, und der Teufel versucht da einfach einen durch Gedanken zu fangen, zu versklaven. Fische fängt man da, wo Nahrung ist. Und deshalb ist auch wichtig, dass wir aufpassen, Wo wird gegessen, wo wird getrunken und wie fängt der Teufel den Menschen? In der Bibel steht noch etwas, und jetzt bitte, ich will heute nicht gegen euch, die vegetarisch essen, was sagen, aber in der Bibel heißt es einmal, in der Endzeit werden die Menschen verbieten, Fleisch zu essen. Weißt du, wir müssen ja Energie sparen. Die Tiere, wir brauchen so viel Korn und Getreide und so weiter, um so Fleisch zu produzieren. Sie werden verbieten, und das steht in der Bibel, so kannst du nachlesen, sie werden verbieten, Fleisch zu essen. Aber du sollst das essen, was dir schmeckt. Und guten Appetit. Also, aber du sollst dich nicht verbieten lassen. Und genauso ist es, wie man versklavt, wie man Menschen versklavt. Da wird es verboten. Sie werden Gesetze machen und sie werden verbieten. Sie verbieten so vieles. So wie hier in Berlin. Sie haben jetzt also Sexualaufklärung als Schulfach eingeführt. Und ja, man kann nichts dagegen machen. Der Teufel arbeitet mit allen möglichen Lehren und Irrlehren und dergleichen, mit Versprechungen, mit Dogmen, mit Gesetzen. Und wir müssen aufpassen, was da passiert. Mit der Geburt Jesu begann eine neue Zeit. Weißt du, wir dürfen uns auch nicht von Tierkreiszeichen gefangen nehmen. Ich bin Zwilling oder ich bin Stier, ich bin Ochse oder was sonst noch. Weißt du, die Leute kommen, was für Sternzeichen bist du? Leute, hört doch mit diesem Unsinn auf. Wir sind nicht unter den Sternen. Seitdem Jesus geboren hat, seitdem dieser Stern von Bethlehem erschien, seitdem ist das alles aufgehoben. Es mag den Alten mal gegolten haben, diese Astrologie. Weißt du, und die Chaldea-Kunst und das ganze Wissen von Sternekunde, wie man Saat und Ernte ist. Aber das darf nicht unser Leben bestimmen. Aber guck mal, Leute machen nichts ohne Horoskop heute. Keine Zeitung kann sich was leisten lassen, kein Horoskop zu bringen. Oder die Medien. Leute, wir sind frei von Horoskope. Horoskope dürfen uns nicht versklaven. Oder das bist du. Weißt du, du bist in ein Schema, in eine Schablone gepresst, wenn du in so ein Tierkreiszeichen dich einpressen lässt. Ja, ich kann nicht anders, das ist mein Typ. Du kannst anders. Ist jemand in Christus, er ist eine neue Kreatur, das alles vergangen, sie ist jetzt alles neu geworden. Weißt du, mit der Geburt Jesu hat Judaismus und Heidentum und Astrologie und was weiß ich, das ganze Zeug, alles ausgedient. Der Stern von Bethlehem, der hat alles durcheinander gebracht. Wir haben seinen Stern gesehen. Und dieser Stern bringt alles durcheinander. Seit Jesus bestimmen nicht mehr die Sterne unser Leben, sondern der Herr Jesus Christus selbst. Nicht mehr die Tierkreiszeichen. Sklave von Tierkreiszeichen. Hör doch auf mit diesem Blödsinn. Erstmals, stimmt das gar nicht? Ist es Aberglaube? Aber bei manchen ist es so fest im Volk drin, so fest. Da muss noch was passieren und dann merkst du, dass es nicht so ist. Weißt du, und der Engel hat den Weisen von Bethlehem damals gezeigt, Leute, geht auf einem anderen Weg nach Hause. Also nicht mehr wie euer Programm und Sterne euch gesagt haben, geht auf einem anderen Weg nach Hause, nicht wie ihr hierher gekommen seid. Und es ist gut so, dass sie das getan haben. Sie haben ihr Leben gerettet und sie haben den Herodes sitzen lassen. Eigentlich hat er sie nicht verfolgt. Verstehst du, er hat sie in Ruhe gelassen. Und der hat eigentlich nur Jesus haben wollen. Wir müssen aufhören, Sklaven von Gauklergewerbe zu werden. Und da ist so viel Gauklertum in unserer Zeit, in unserer Welt. Da wird einem das erzählt und jenes erzählt. Simon der Zauberer, der verzauberte das ganze samaritische Volk und die glaubten, das ist die Kraft Gottes. Die ganzen Geistheiler. Verstehst? Wir glauben an göttliche Heilung und nicht an Glaubensheilung und auch nicht an Geistheilung. Göttliche Heilung. Wenn Gott eingreift, du wirst geheilt. Wenn Gott nicht eingreift, bleibst krank. Es liegt an einem Herrn und nicht an meinem Glauben und meiner Anstrengung oder mein positives Denken. Bis Petrus kam und dann sagte, und der Simon gesehen hat, du, da gibt's noch den Heiligen Geist. Und wer den Heiligen Geist hat, der ist ganz anders. Könntest du nicht mir auch den Heiligen Geist geben? Seit der Auferstehung Jesu bestimmen nicht mehr die Toten unser Leben, sondern der Lebendige. Und deshalb auch nicht mal selig Verstorbene, der heilige Josef und der heilige Bernhard und der heilige sowieso, alle die ganzen Heiligen der katholischen Kirche. Das ist alles ein Totenkult. Und wir müssen nicht mehr Sklaven von Toten sein oder den Ahnen, die mal da waren. Wir sind erlöst von dem ganzen Ahnenkult. Und das ist die Erlösung der Kinder Gottes. Jede Form von Menschenverherrlichung ist Götzendienst und bringt uns in Abhängigkeit und Sklaverei. Jesus sagt, von wem man überwältigt wurde oder überwunden wurde, dessen Knecht ist man geworden. Jeder sollte einfach sich nur auf Gott konzentrieren. Und Jesus sagt, ihr sollt auf dieser Erde niemand Vater und Mutter nennen. Nur Gott ist euer Vater allein im Himmel. Und auch niemand soll dir Rabbi nennen oder Meister, da nur einer ist Meister und das ist der Herr. Du siehst also, der Herr will uns freihalten von den ganzen Vätern und Müttern und den ganzen Rabbis und den ganzen Pastoren. Du sollst Gott gehören. Weißt du, Gott will nicht Tagelöhner, Knechte und Sklaven, er will Kinder haben. Kinder haben. Lass mich ein Tagelöhner bei dir sein. Nein, du sollst mein Sohn sein. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Er will freie Menschen haben, die freiwillig ihm dienen, ohne Zwang und ohne ich muss. Selbst wenn du möchtest, ich möchte ein Tagelöhner sein. Der Herr will keine Tagelöhner. Entweder Sohn oder gar nicht, brauchst gar nicht kommen. Gott versklavt niemand. Und auch wenn es heutzutage so viele Konsumsklaven gibt. Weißt du, Paulus sagt, wir sollten so leben, als wenn wir hätten oder als wir nicht hätten. Beides können. Ich kann beides. Benutzen oder nicht benutzen. Weißt du, selbst wenn ich brauche und mich nicht habe, ich kann mich genügen, ich kann mit dem, was ich habe, auch etwas machen. Und das ist das Geheimnis des Glaubens. Du kannst als wahrer Christ auch aus dem, was du nicht hast, etwas machen. Aus dem, was du nicht bist, was machen. Wir sollten von dem ganzen Klimbim dieser Welt nicht abhängig werden. Es ist leichter gesagt als getan. Aber da ist so viel, was uns so fesselt und imponiert und versucht, uns abhängig zu machen. Sklave von Statistiken zum Beispiel. Weißt du, so und so viel glauben das und so viel glauben das. Und wo bist du? Weißt du, du solltest aufhören zu denken, wer ist dabei, wer ist nicht dabei, wer macht mit, wer macht nicht mit. Gott wiegt und Gott zählt nicht. Gott wiegt und Gott zählt nicht. Das andere, was dich versklavt, ist die Kontrolle von Menschen. Wir gehen auf dem Weg zum Überwachungsstaat. Und wahre Christen müssen lernen, Tabus zu brechen. Sie haben nichts zu verbergen. Sie sollen offen sein, sie sollen ehrlich sein. Aber sie müssen unter Umständen nicht alles sagen. Und sie müssen nicht alle die Perlen vor die Säue werfen. Weißt du, du musst nicht der Welt erzählen, welche Beziehung du zu Gott hast, wie viele intime Stunden du in der Gegenwart Gottes verbringst. Wir sollen aufhören mit Seelenstriptease. Wir sollen aufhören, wenn wir Zeugnis geben, ja, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Nein, wenn wir Zeugnis geben, wir sollen von ihm reden, was er tut, was er macht. Er hat Jesus auferweckt, er hat Jesus zu sich geholt, er hat Jesus gesandt und nicht Seelenstriptease. Ja, ich mache das und das. Weißt du, eigentlich, nee, morgen kommt es raus, dass du das gar nicht machst. Dann bist du ein Lügner und Übertreiber. Weißt du, du musst das ganze, dein ganzes Intimleben, die ganzen Bettgeschichten mit dem lieben Gott, gar nicht überhaupt hinausposaunen. Erzähl dich, das geht niemand was an. Verstehst, freu dich. Paulus sagt, ich weiß nicht, war ich im Himmel, war ich nicht im Himmel, wie viel Himmel war ich jetzt eigentlich? Es war der dritte Himmel wahrscheinlich. Weiß nicht, war ich im Leibe, war ich außer Leibe, aber ich sah unaussprechliche Dinge, das kann ich euch gar nicht sagen. 14 Jahre später erwähnt er so nebenbei. Und das ist gar nicht wichtig. Er erwähnt nur, weil die Korinther so überspannt sind und sagen, Leute, wenn irgendjemand was sagen kann, ich bin's auch. Ich kann auch was erzählen. Je mehr man über dich weiß, desto angreifbarer bist du. Erzähl von Gott, von seiner Liebe, von seiner Güte. Erzähl, wie Gott Menschen führt, wie er Israel geführt hat. Da kannst du so viel erzählen, was er alles getan hat in seinem Wort oder in seiner Geschichte. Jesus sagt, seid klug und seid ohne falsch. Das gehört. Und du wirst so schnell gefangen, Sklave, wenn du dich töricht anstellst. Und der Teufel weiß ganz genau, dich zu Fall zu bringen. Ja, erzähl das. Das begeistert die Menschen für Gott. Nein. Das begeistert vielleicht Menschen für dich, aber nicht für Gott. Du sollst erzählen, Jesus lebt, Halleluja. Verstehst du, das wollen sie nicht hören. Das ist zu viel. Aber das ist die Botschaft, dass die Welt hören sollte. Jesus lebt, Jesus ist auferstanden. Sei vorsichtig mit dem, was dir anvertraut wurde, was du berichtest. Vor allem, auch wenn du deine Fehler bekennst, sei nicht so offenherzig und beichte überall. Dir wird ein Fallstrick gedreht. Weißt du, du musst also nicht irgendwo, oder vor allem von unbedarften Leuten, die gar nicht fähig sind, was zu verkraften. Weißt du, da sitzen sie vielleicht in der Gemeinde und was hat der? Das ist ein Angeber oder Angeberin. Weißt du, und Gott braucht keine Angeber und Angeberinnen. Er braucht demütige Menschen. Wir können also von Hochmut und Stolz versklavt sein. Ja, ich brauche immer, jeden Sonntag muss ich ein Zeugnis geben. Nein. Du solltest den Herrn preisen. Das ist, erzähle, wie gut der Herr ist. Er liebt die Menschen, er versorgt die Tiere, versorgt die Vögel, versorgt die Fische. Und er versorgt auch mich. Amen. So preis den Herrn. Wir werden von Gott geliebt und von Gott anerkannt. Und das muss uns genügen. Der Herr kennt die Seinen. Der kennt mich. Und ich brauche nicht die Anerkennung von den Leuten. Weißt du, das ist das Problem, was einen versklavt, wenn du immer Achtung vor den Leuten brauchst. Dass du von Leuten gelobt wirst. Ach, du hast prima gemacht. Aber was ist, wenn du Mist gemacht hast? Verstehst du? Und der Herr lobt dich auch, wenn du Fehler gemacht hast. Die Knechte Gottes, die Diener Gottes machen auch Fehler. Die Söhne Gottes machen, und die Töchter Gottes machen Fehler. Da brennt mal was an. So, du musst nicht geifen und gierig sein nach Anerkennung und Liebe von dieser Welt. Diese Welt vergeht mit ihrer Lust. Aber der, der den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wer mit der Gesellschaft geht, gibt einen Spruch, der geht unter, wenn die Gesellschaft untergeht. Wer mit der Gesellschaft geht? Also, der Teufel fragt, bist du der Sohn Gottes? Der Teufel weiß nicht, wer du bist, deshalb fragt er. Deshalb fordert er, kitzelt dich, will dich herausfordern. Bist du Kind Gottes? Bist du ein Knecht Gottes? Was bist du? Pass dich nicht dieser Welt raus und gib nichts raus. Jesus hat nicht dem Teufel erzählt, ich bin Sohn Gottes. Pass auf mal. Nein, er sagt, du sollst den Herrn anbeten. Die Versuchungsgeschichte ist immer ganz was Großes. Noch gar nicht aufgearbeitet richtig. Wenn einer ein Sklave ist, der tut nur das, was normal ist, was ihm befohlen wird. Aber ein Kind, ein Sohn, tut mehr als das. Das ist also, lass dich nicht versklaven. Deshalb, du denkst, wenn du viel arbeitest und viel tust, dass du besonders nah bei Gott bist. Nein, du bist erst ein Sohn, eine Tochter, wenn du freiwillig Gott dienst, mit Freuden Gott dienst. Vielleicht ein kleines Lichtlein bist, aber nicht groß, aber du dienst dem Herrn mit Begeisterung. Darum ist diese Verkündigung, was ich hier tue und versuche rüberzubringen, Menschen, dass sie die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit ist, was frei macht. Die Wahrheit, du musst niemand was beweisen. Gott kennt dich durch und durch. Er durchschaut es, er hat Augen wie Feuerflamme. Und macht dir nichts vor und macht den anderen nichts vor. Gott weiß. Gott weiß, was für ein Gebilde du bist. Und sei demütig vor dem Herrn. Der Teufel braucht aber, dass du etwas vormachst. Jetzt guck mal, wie der predigt, was der alles macht. Und aber das sieht nur dein Ego. Und viele sind Sklaven des Ego. Sklaven des Ichs. Mein Ich. Weißt du, was? Als ich mal so darüber gebetet habe und Gedanken gemacht habe, hat Gott gesagt, ja, viele glauben, dass sie frei sind, aber sie sind nur im Laufstall. Die springen hin und her und die sind nur im Laufstall, aber die richtige Freiheit, dass sie überall rumspringen können, das haben sie noch nicht begriffen. Viele Christen laufen im Laufstall rum und denken, ich bin frei, ich bin frei. Sie wissen aber nicht, dass es noch mehr gibt. Und sie wissen nicht, wie man den Rahmen sprengt, den Laufstallgitter wegschafft, zur Seite bringt. Sie wissen nicht, was ein unbegrenztes Leben ist in der Freiheit der Kinder Gottes. Sie sind nicht in der Lage, Grenzen zu überschreiten. Das ist mein Laufstall. Bei den Kühen draußen, bin irgendwie letztes Jahr unterwegs gewesen mal und draußen gewandert und dann steht der Bauer, sage, zäunen Sie die Kühe nicht ein? Nein, sagt er, vor Jahren habe ich hier einen Elektrozaun gehabt, aber die Kühe wissen, da war früher Elektrozaun, die gehen nicht weiter. Weißt du, es gibt unsichtbare Grenzen, sogar die Rindviecher wissen. So, man hat sich gewöhnt, da war früher ein Zaun und da hat man einen Schlag gekriegt, aber jetzt braucht man das nicht. Die gehen nicht weiter. Und so gibt es Christen, die gehen nicht über die Grenze. Sie trauen sich nicht, weil früher sie einen Schlag gekriegt haben. Der Mensch ist sein eigener Kerkermeister geworden. Weißt du, der hat die Tür sich selbst ausgesperrt und ausgeschlossen. Und das ist es. Der kommt nicht mehr raus und nicht mehr rein. Der hat sich selbst ausgeschlossen. Der heutige Mensch, ja, der braucht das. So Uniform. Das ist egal, ob es Heilsarmee ist, Gott segne sie, oder Militär ist. Die Leute brauchen eine Uniform. Und wenn du in einer Uniform bist, weißt du, du bist auch ein Sklave. Alle, die uniformiert sind, auch Christen, die immer so die gleiche Uniform tragen, sind Sklaven, sind Befehlsempfänger. Und sie haben eigentlich, die ganzen Leute, die Uniformen tragen, sind, haben keine eigene Meinung. Die müssen nur das ausführen, was man ihnen sagt, was man ihnen vorschreibt, wie man sie kommandiert. Sind eigentlich nur nützliche Idioten. Sorry, aber das ist so. Weißt du, die tun nur das, was man ihnen erlaubt. Deshalb zieh deine Uniform aus, auch die religiöse Uniform. Die religiösen Klamotten. Das sind so wichtig, dass du die Sklaverei ablegst, den Geruch der Sklaverei sogar ablegst. Viele Menschen, die wissen gar nicht, wie man benimmt sich, wie lebt man, wie schwimmt man gegen Strom, wie verarbeitet man Kritik. Kritik kann einen versklaven. Und du musst also lernen, mit Kritik umzugehen. Wie gehe ich mit Kritik um? Und jeder Mensch wird kritisiert, x-mal am Tag. Wir werden kritisiert und wie gehe ich damit um? Weißt du, du solltest lernen, die Kritik Gott abzugeben. Und sagen, Herr, hast gehört wieder, was der da erzählt hat. Und nicht, dass du jetzt zerbrichst dabei an dieser Kritik. So viele Menschen zerbrechen an der Kritik, weil sie alles in sich reinschlucken und dann kriegen sie Verstopfung und Magengeschwüre und sonst noch was. Der Teufel versucht dir den Kopf zu beschneiden. So durch Kritik, durch Meinungsbildung, so wie in Endzeit der Antichrist, dass er ein Mahlzeichen an den Stirn verpasst einem, so dass du nicht anders denkst, dass du nur das denkst, was er denkt und denken will, dass du denkst. Diese ganze Sklavenkultur in dieser Endzeit, in der wir leben, die wird dazu vorbereitet. Versuche einen vernünftigen Menschen auf der Straße mal zu fragen und was denkst du, was und so weiter. Du merkst, die sind alles nur Mitläufer. Die reden nur, was in dem Fernsehen letzte Woche war. Sind nur Kriecher, Feiglinge und Weichlinge. Und sie bereiten dem Antichristen den Weg letztendlich, diese ganzen Sklaven. Deshalb, wir brauchen den Heiligen Geist, Leute, um lebendig zu sein, gegen den Strom zu schwimmen und diese Sklavenhaltung abzulegen. Das ganze antichristliche System, das uns vereinnahmen möchte, abzuschütteln und zu sagen, nee, brauche ich nicht. Kann auch so leben. Der Heilige Geist hilft uns, mit Verleumdungen zu leben, mit Unterstellungen zu leben. Der Heilige Geist hilft uns, üble Nachrede zu verkraften. Da rein, da raus. Danke, Jesus, Halleluja, dass Sie so gut über mich reden. Ja, der Heilige Geist hilft uns, mit Verdächtigung zu leben, mit Verachtung zu leben. Der Heilige Geist ist ein Helfer, ein Tröster ist er. Deshalb, wenn du überleben willst, brauchst du den Heiligen Geist. Nur dann bist du richtig frei. Der Heilige Geist hilft uns, aus dem ganzen antichristlichen Rahmen auszubrechen, hilft uns, Nein zu sagen, mutig zu sein, gegen den Strom zu schwimmen, zu verzichten, die Zwänge zu zerreißen, die Fesseln zu zerreißen. Weißt du, man verdammt dich und du kommst raus aus der Verdammnis und sagst, was wollt ihr? Ich lebe, Totgesagte leben länger. Der Heilige Geist ist es, was uns seinen Weg führt, den Weg Gottes führt in die Freiheit. Und der Heilige Geist erlöst uns von allen Schablonen, in die Menschen uns pressen möchten. Weißt du, was eine Schablone ist? So ein Muster. Und es sollen alle gleich sein, uniform. Wir haben früher bei uns zu Hause, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, wir haben auch Schablonen gehabt, weißt du, nach einer Schablone die Wohnung gemalt. So mit Schablone. Einfach vorgelegt und dann drüber gepinselt oder wie auch immer, war es also Schablone. Weißt du, da sieht einer wie der andere aus, aber das ist nicht Christsein. Das ist Gleichmacherei. Der Teufel versucht uns gleich zu machen, obwohl wir alle gleich sind. Wir haben nichts Besseres verdient. Wir sind alles Gnadenkinder. Wir brauchen alle den Herrn Jesus Christus. Aber der Teufel darf uns nicht gleich machen. Wir sind alles extra Garnituren Gottes. Die Weisen, sie haben Jesus gesehen und sie gehen auf einen anderen Weg nach Hause. Der Sohn hat sie frei gemacht. Und wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Wenn der Sohn frei macht. Jesus kam in eine Zeit der totalen Unfreiheit. 3/4 des Römischen Reiches waren Sklaven. Alle müssen sich Volks zählen lassen, wer gehört wohin und so weiter. Das römische Imperium wollte jeden Bürger irgendwo einordnen, bevormunden, kommandieren und die Steuer rausholen, was noch geht. Aber Jesus bricht diesen sklavischen Geist. Und er hat sich nicht eingefügt, er ist gekommen, hat nicht gefragt, ob er Kaiser Augustus ihn haben will oder nicht. Er war da. Und als der Herodes ihn suchte, der war nicht mehr da. Also, du siehst, wie der Herr Jesus sich all dem entzogen hat. Und die, die Gott vertraut haben, die haben sich alle der Macht des Kontrollgeistes, der Sklavenhalter, sich entzogen. Plötzlich, sie gingen auf einen anderen Weg nach Hause. Und deshalb, du brauchst den Heiligen Geist, der dich leitet, um aus der Sklaverei rauszukommen. Denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Welche der Geist Gottes leitet. Jesus bricht den passiven Geist. Plötzlich mit Jesus passieren Dinge, die dürfen gar nicht passieren. Unmögliche Sachen. Er hilft uns, dass wir von faulen Versprechungen rauskommen. Die Maria, ja, Josef versucht krampfhaft, sich von der Maria zu entledigen, zu verlassen. Und was macht der Heilige Geist? Das ist die Frau, die sollst du nehmen. Und das, was von ihr geboren ist, vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist bricht Tabus. Auch die religiösen Tabus. Josef, ein Gerechter. Aber der wurde erst gerecht, als er dem Heiligen Geist gehorchte. Leute, wir müssen lernen, vom Heiligen Geist uns leiten zu lassen und nicht von Sentimentalität und von Religiosität und was weiß ich von was. Oder vom Herodes. Der Heilige Geist hilft uns, die Fallen zu erkennen, sie zu umgehen. Der Heilige Geist macht uns erst fähig, Mensch als Mensch zu leben und das Leben zu gestalten. Gott will nicht, dass wir so Allerweltsmenschen sind, sondern wir sind etwas extra, etwas Besonderes. Und deshalb diese ganzen Verallgemeinerungen, das sind auch Versklavungen. Wir sind ja alle gleich. Nein, wir sind es nicht. Wir sind alles Originale. Und ich freue mich für die Geschwister in meiner Gemeinde. Wir sind alles Originale. Wir sind alle anders. Manchmal komisch, aber Gott segnet uns. Je komischer wir sind, desto mehr vom Original haben wir in uns. Weißt du, wenn alle so... Ich verschicke zurzeit Bilder, ich habe gar nicht gewusst, dass es Blumen gibt. Blumen, die 4 Meter groß sind, aus Mexiko. Hat mir jemand geschickt, Bilder aus Mexiko. Und das sind eine Blüte, 4 Meter groß. Verstehst du, wir denken nur an kleine Blümchen. Also es gibt Blumen, also, und solche, und die haben auch eine Existenzberechtigung, diese Riesenblumen. Die blühen nur in Mexiko. Stell dir mal vor, die würden bei mir hier blühen würden, die würden zum Dach daraus wachsen. Gott will Originale haben. Und die, weißt du, und diese Blume, diese Blüte, hat mir jemand dann geschrieben dazu, die blüht alle 40 Jahre nur 3 Tage. Und 4 Meter groß. Gott hilft uns. Der Heilige Geist hilft uns, das Richtige rechtzeitig zu erkennen und zu tun und richtig zu verhalten. Und so wie Josef, nimm das Kind und nimm die Mutter und geh nach Ägypten. Versteht ihr was? Guck mal, eigentlich ist Jesus nach Israel gekommen, aber jetzt muss er nach Ägypten gehen, der gute Mann. Also der Heilige Geist führt uns auf ungewöhnliche Wege, so damit man nicht Sklave wird, damit man frei und damit man unabhängig wird. Und dann, wenn die Zeit reif ist, sagt er selber, Heiliger Geist, und jetzt, lieber Josef, jetzt gehst du zurück nach Israel wieder. Weißt du, Gott kennt die Zeiten. Gott kennt die Zeit, wenn wir kommen sollen und wenn wir gehen sollen. Weißt du, wir sollen auch nicht Sklaven der Uhr sein. Ich könnte jetzt noch viel von der Sklaverei erzählen. Weißt du, wir sollen nicht Sklaven der Uhr sein. Also, jetzt ist bald Schluss. Nein, wir sollen Sklaven sein von der Leitung des Heiligen Geistes. Wenn der Heilige Geist wirkt, und ich habe die schönsten Gottesdienste erlebt, die gingen bis nach Mitternacht. Und manchmal habe ich Gottesdienste erlebt, die waren nur 5 Minuten. Da habe ich auch schon solche Gottesdienste erlebt. 5 Minuten, man ist gekommen, aber die Herrlichkeit Gottes war da. Und dann heißt es, wir müssen weitergehen. Oder manchmal war gar kein Gottesdienst. Weißt du, wir sollen nicht Sklaven von Termine sein. Weißt du, das ist auch schlimm. Weißt du, wir haben gebetet und in Stuttgart, werden nie vergessen, also wie Gott manchmal einen führt und leitet, wir haben gebetet, wir haben sogar Gäste gehabt für Straßenmissionen, Straßensingen. Wir haben gebetet, aber und der Himmel war blau, die Sonne schien und alle waren glücklich. Und an dem Tag sagt der Heilige Geist, heute werdet ihr keine Freiversammlung machen. Und wir sind hingefahren und so weiter. Ich bin noch hingefahren, um zu sagen, dass heute keine Freiversammlung stattfindet. Und dann komme ich hin, stehen alle mit Trillerpfeifen. Und ich denke, was ist denn da los? Da, wo wir singen wollten, stehen bestimmt 10, 15 Leute mit Trillerpfeife. Und trillern da schon. Und ich komme an und ich gucke mir auch die Gepfeife da an. Denke, was ist? Ich bin ja nur für ein paar Leute gewesen, für unsere Leute zu sagen, heute findet kein Gottesdienst statt. Keine Freimission. Ja, und dann hat doch einer bestellt, wenn wir singen, wir sollen ausgepfiffen werden. Aber so da, und das war so Timing, gerade da. Und er musste die Leute nachher bezahlen für ihr Pfeifen. Und hat sich geärgert. Du siehst also, der Herr arbeitet, sogar wenn wir nichts tun, passiert etwas in der unsichtbaren Welt, und er war erledigt. Seitdem hat er mir Ruhe gegeben, seitdem wusste er, der Herr Matutis hat eine andere Leitung. Der Herr Matutis hört auf Gott, und er macht nicht immer, der ist unberechenbar. Menschen, die mit Gott leben, sind unberechenbar. Die gehen und die kommen, wann Gott ihnen sagt zu gehen und zu kommen. Das ist so wichtig. Sie sind nicht Sklaven von der Uhr, sie sind nicht Sklaven von Rhythmus, sie sind nicht Sklaven von Routine, sie sind nicht Sklaven von Rituale. Weißt du, es kann sein, dass vielleicht der Gottesdienst am Anfang gleich gepredigt wird oder am Schluss die Ausleitung passiert. Es kann alles passieren. Weißt du, der Heilige Geist geht nicht nach irgendeinem Schema. Deshalb lasst uns lernen, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten, sonst werden wir auch christliche, pfingstliche, charismatische Sklaven. Und ich sage euch ganz frei weg, es gibt auch viele charismatische Sklaven. Wir müssen zuerst mal 3 Strophen in Zungen singen, dann war der Heilige Geist da. Nein, wir müssen das alles gar nicht. Es kann ganz cool, kann sogar mit einem Hymnus, mit einem einfachen Lied, mit einem Psalm beginnen. Und natürlich können wir den ganzen Tag in Zungen singen und dann ist der Heilige Geist da. Weißt du, lass uns nicht festlegen. Die ganzen Festlegungen binden Gott. Die ganzen Festlegungen blockieren Gott. Wir sind zur Freiheit der Kinder Gottes berufen. Lass dich nicht versklaven. So muss es sein und nicht anders. Nein, der liebe Gott ist anders und es wird immer, wenn er wirkt, ist immer anders. Jeder Gottesdienst ist sogar anders. Du darfst nicht die Gottesdienste festlegen und sagen, die müssen alles so und so passieren. Nein, komm in den Gottesdienst und erwarte, dass was Besonderes passiert, was Ungewohntes passiert, was du gar nicht gewohnt bist. Vielleicht knien wir die ganze Zeit und beten auf den Knien. Kann das durchaus passieren? Verstehst du? Und dann, was war das für ein Gottesdienst? Oder wir haben da Edwin Miller, einen Pastor aus Argentinien, wie die Erweckung in Argentinien ausbrach, nur ganz schnell. Und da kommt nach vorne und die Erweckung passierte dort auf diese Art und Weise, wie, so hat er mir erzählt, der muss Gottesdienst halten und steht vorne und der Heilige Geist sagt, heute wirst du nicht predigen. Und hat an dem Tag nicht gepredigt. Und du sollst das Pult schlagen, einfach Pult, dann Hand draufschlagen und dann nach Hause gehen. Und das hat er gemacht und sagt, Geschwister, der Heilige Geist gibt mir nichts, kein Wort und so weiter, ich soll heute nicht predigen. Und die ganze Gemeinde wartet auf die Predigt vom Pastor. Und er sollte nur das Pult schlagen, was weiß ich, 3-mal, glaube ich, war es, hat das Pult geschlagen und ist wieder nach Hause gegangen. Und am nächsten Sonntag kommt er wieder, die Leute reden, guck mal, einen ganz komischen Pastor haben wir. Verstehst? Und deshalb, auch die Pastoren müssen lernen, Gott zu dienen und Gott zu gehorchen. Und nächsten Sonntag ist genau das Gleiche, steht vorne und Gott gibt ihm wieder kein Wort. Und er muss wieder das Pult schlagen. Und dann hat der Heilige Geist gesprochen. Und irgendwie brach plötzlich eine Weissagung in der Gemeinde aus, meine Kinder, ihr seid schon tot gepredigt. Ihr braucht nicht mehr diese Predigt, also nicht, dass ihr den Prediger und die Prediger nicht brauchen. Ihr solltet mal tun, was gepredigt worden ist. Setzt das Wort in Bewegung. Und so begann die Erweckung. Geht hinaus, fangt an zu missionieren. Weißt du, und man kann sogar tot gepredigt werden. Versklavt vom Gottesdienst. Auch das gehört dazu. Und dann brach Erweckung aus und dann plötzlich bekommt Tommy Hicks einen Impuls vom Heiligen Geist. Er sollte nach Buenos Aires fahren, kennt aber niemand. Oder im Verzeichnis hat er diesen Bruder Edwin Miller gefunden. Meldet sich bei ihm, du, ich komme und ich mache eine Kampagne bei dir. Hab da keine Ahnung, was das ist. Aber es passierte genau in der Woche, wo der Heilige Geist so komisch geredet hat. Passiert in der Dings, und der Tommy Hicks kommt runter, und er geht dann zu Perón, damals war der Diktator Perón an der Macht, und sagt, du, und der Herr, also ich muss zu ihm reden, oder zu ihm kommen, ins Schloss, ins Palast muss er hin, aber da kommt er nicht rein. Keiner will ihn haben. Der ist ein komischer Amerikaner da, er will das Stadion mieten, Fernseher will er alles haben, und so weiter, und da kommt er nicht rein. Aber dann sieht er ein Kind wimmeln in der Wächter, also wo der Wächter steht an der Kaserne, an seinem Schloss, und sagte, was ist mit dem Kind los? Ja, das Kind liegt im Sterben, hat großes Fieber. Kann ich mit dem Kind beten? Nimmt das Kind in den Armen, betet für das Kind wird gesund. Dann sagt der Soldat oder der Offizier, was kann ich für Sie tun? Bringen Sie mich zum Perón. Und dann passierte das, dass er dann über Wochen lang evangelisiert hat im Fußballstadion, Fernseher war zur Verfügung und sogar seine Evita und Perón selber, die haben ihr Leben Jesus übergeben vor laufender Kamera. Und du siehst, und so brach die Erweckung in Argentinien aus. Aber Gott musste erstmal Vorarbeit machen. Uns aus der Sklaverei, aus der sklavischen Gottesdiensthaltung herausholen. In aller Liebe. Das ist alles schön. Alles nett, aber Gott muss uns unter den Rahmen sprengen. Oft sind die so kleinkariert, so schablonenhaft. Heiliger Geist, hilf uns, dass wir erkennen, was die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist, was uns frei macht. Und du möchtest durch deinen Heiligen Geist hier wirken in unserer Mitte, uns von der Sklaverei Ägyptens dieser Welt befreien, dass wir manchmal denken, nur über die Medien kann das Evangelium verkündigt werden. Aber nein, das Evangelium kann auch von Mann zu Mann verkündigt werden, wieder auf diese althergebrachte Art und Weise. Herr, und du gehst ungewöhnliche Wege mit jedem Einzelnen, damals und heute und immer wieder neu und morgen auch wieder ganz neu. Jeder Tag ist ein Geschenk des Himmels. Herr, und wir wollen uns jeden Tag neu von dir überraschen. Wie geht es mit dir weiter? Halleluja. Vater, du führst uns und du leitest uns und ich weiß, du führst uns auf rechter Straße um deines heiligen Namens willen. Ich lobe dich, Herr, und ich preise dich und ich danke dir, Herr Jesus. Amen.